Heute bei True Crime Germany.
Ja, wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt es, ne?
Ja, und es ist wirklich auf sie nehmen.
Ja, wir haben abgeschlossen im Leben, ne?
Das Geiseldrama von Gladbeck. Es ist der 23. März 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany. Und heute geht es um das Geiseldrama von Gladbeck. Ich bin euer Moderator Toni und mit dabei sind Christian.
Hallo.
Und Dominik.
Guten Morgen.
Und auch heute möchten wir euch wieder danken. Ihr habt uns wieder einmal eine ganze Menge Feedback zukommen lassen. Viele sehr nette Sachen dabei und vor allem auch ziemlich interessante Vorschläge. Und auch unser heutiger Fall, die Geiselnahme von Gladbeck, gehört dazu. Andere Vorschläge, zum Beispiel Kaspar Hauser. Darauf werden wir auch in Zukunft in späteren Episoden noch zurückkommen. Aber wir müssen schon sagen, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dieser Fall, den wir heute besprechen werden, das Geiseldrama von Gladbeck, hat uns alle überrascht. Der Vorschlag kam von... hat das irgendjemand irgendwo offen? Ansonsten...
Es waren diverse Leute, also es kam mehrfach der Wunsch, auf den Fall einzugehen, beziehungsweise schon teilweise die Überraschung, dass wir es noch nicht besprochen hatten, hat mich jetzt im Nachhinein auch überrascht.
Ich habe auf jeden Fall hier Ed Hoffmann-Dennis, der diesen Vorschlag gebracht hat. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch andere dabei waren. Ich entschuldige mich auf jeden Fall, wenn ihr es auch gemacht habt. Egal, wer es gemacht hat, es ist ein toller Vorschlag gewesen. Wir haben uns richtig in den Fall reingesteigert und das hat Dimensionen angenommen, die wir wirklich nicht erwartet haben. Das ist ein unglaublicher Fall. Und ich spreche hier nicht aus Prinzip dieses Mal in irgendwelchen Superlativen. Das ist nicht unbedingt dieser und jener größter Fall in Deutschland und ältester und sonst was, sondern es ist einfach ein unglaublich faszinierendes Drama, das wir hier beobachten durften. Und ich glaube, wir können alle gar nicht darauf warten, jetzt darüber zu reden. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch direkt in den Fall.
Ja, also auch von mir nochmal ganz kurz vorab Dankeschön für die zahlreichen Facebook-Nachrichten, die wir auch immer wieder bekommen von verschiedenen Leuten. Das sind auch nicht immer extrem lange Feedbacks, aber immer so ein paar nette Worte, dass der Podcast gerade entdeckt wurde und dass es Spaß macht, den zu hören. Das freut uns natürlich sehr und motiviert uns.
Sind aber auf jeden Fall auch extrem lange dabei.
Es sind auch immer extrem lange dabei, aber gerade auch so diese kurzen Kommentare, die ja die schnell gehen, aber die uns natürlich auch immer motivieren, dann weiterzumachen und uns immer stetig weiterzuentwickeln. Vielen Dank dafür, gerne mehr davon.
Ja. So, dann kommen wir kurz. Auch weiter die langen, bitte.
Auch weiter die langen, ja, sehr gerne.
Genau.
Genau, dann kommen wir kurz zu dem Fall, weil, also was ist kurz, aber
ganz im Gegenteil.
Der Fall, das wird etwas länger dauern, aber ich fasse mal ganz kurz zusammen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Am 16. August 88, das war mein dritter Geburtstag im Übrigen.
Alles Gute nachträglich.
Dankeschön. Haben zwei unbekannte Personen, zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Personen, eine Bankfiliale in Gladbeck, eine Filiale der Deutschen Bank im nordrhein-westfälischen Gladbeck überfallen und mehrere Geiseln genommen. Natürlich unter anderem den Kassierer und auch Kunden der Bank. Die Polizei hat dann relativ schnell davon erfahren, weil sich diese Bankfiliale auch in einem, ja, in einer Art Einkaufszentrum befand, also dort, wo viele, viele Leute unterwegs waren. Und es wurde relativ schnell bekannt, dass da ein Vorfall sich zugetragen hatte. Und man hat aber am Anfang erst nur eine Person ermittelt. Also es wurde relativ schnell klar, dass eine der beiden Bankräuber ein Mann namens Hans-Jürgen Rösner ist oder war. Eine Person, die vorher schon polizeilich bekannt war. Ein notorischer Verbrecher, kann man eigentlich so sagen. So hat er sich dann später auch selbst bezeichnet. Die andere Person konnte man zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermitteln. Und die Polizei hat dann natürlich erstmal das Gebäude umstellt. Und die meisten Beteiligten gingen davon aus, dass die Situation doch relativ schnell aufgelöst werden würde können. Können. Auf jeden Fall ist man davon ausgegangen, dass diese Geiselnahme höchstwahrscheinlich in Belgien ihr Ende findet. Und zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass es sich da um irgendein spezielles Verbrechen handelt, was sich dann später noch zu ungeahnten Ausmaßen entwickeln würde.
Ja, aber das Interessante schon hierbei ist, dass überraschenderweise die Presse relativ früh am Tatort war und auch relativ früh quasi Bilder übermitteln konnte. Es gibt da zum Beispiel Also der Rösner, von dem ja bis dato dann nur bekannt war, dass er daran beteiligt ist, hatte ja dann schon über Funk Kontakt, und jetzt ist schon der erste Clou, den fand ich schon richtig toll, mit Hans Meiser, den vielleicht noch alle als Talkshow-Moderator von RTL kennen, der damals noch am Anfang seiner RTL-Karriere war. Da gibt es zum Beispiel eine tolle Audioaufnahme, wie er als Journalist Kontakt hat mit Hans-Jürgen Rösner. Rösner über diesen Hörfunk, der komischerweise von der Polizei nicht gesperrt wurde zu diesem Zeitpunkt, und dass er dort schon mitgeteilt hat, dass er zum Beispiel diese Lösegeldforderungen haben möchte oder dieses Fluchtgeld, diese 300.000 Mark, und dass er Geiseln hat und wie das übermittelt werden sollte. Und da gibt es dann schon Aufnahmen, wie Rösner am Eingang dieser Bank steht und die Polizei dann ein mögliches Fluchtfahrzeug zur Verfügung stellt und er quasi den Kameras Zeichen gibt, dass das Auto zum Beispiel vorrücken sollte. Also es war schon am Anfang dieser ganzen Geschichte war die Presse da schon mittendrin und hat dann diese Live-Bilder für diese Zuschauer mehr oder weniger zur Verfügung gestellt, so dass man auch sofort wusste, wie sieht dieser Mann aus, der da gerade diese Bank überfallen hat mit seinem Komplizen und wie der sich verhält. Das war schon mal eine absolute neue Sache, sag ich mal, die so eine Dimension des Verbrechens eingenommen hat.
Vor allem hat er auch keine Anstalten gemacht, sein Gesicht irgendwie zu verbergen. Ne? Hans-Jürgen Rösner ist ja von Anfang an ganz offen damit umgegangen. Er hat sich direkt an der Tür gezeigt, wie du gesagt hast, ne? Und hat keinerlei Anstalten gemacht, in irgendeiner Art und Weise seine Identität zu verschleiern. Das ist ja auch eher ungewöhnlich für jemanden, der eine Bank überfällt. Ohne Maske, ohne alles. Also er hat schon direkt am Anfang, ihm war ja bewusst, gehe ich mal davon aus, dass er da gesehen wird und er wollte das ja bewusst auch.
Ja, die Geiseln, die waren, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr ganz wie lange, aber ich glaube, die waren 10-11 Stunden, glaube ich, erstmal in der Gewalt von Rösner und seinem Komplizen. Und es wurde der dann quasi verhandelt, was jetzt zu tun ist. Ich glaube, die Verhandlung hatte der Chef der Bankfiliale übernommen. Und es ging darum, dass ein Fluchtfahrzeug zur Verfügung gestellt werden sollte und dieses Geld, diese 300.000 Mark. Aber da haben sich schon einige Fehler bei der Polizei eingeschlichen. Also man hat erstmal nicht das Wunschfahrzeug, was sich Hans-Jürgen Rösner gewünscht hat, zur Verfügung gestellt, sondern ein anderes Kfz, und das hatte man dann auch noch mit Peilsendern ausgerüstet, aber das war dann den Tätern auch relativ schnell klar, dass dieses Auto manipuliert ist, weil ansonsten hätten sie ja ihr Wunschauto bekommen. Ich glaube, Rösner hatte erwähnt, dass es ein BMW sein sollte, war es dann, glaube ich, ein Audi. Und dann auch das Lösegeld, das wurde ewig lang präpariert, also das hat alles sich sehr extrem hingezogen. Man hat nicht einfach 300.000 Mark in die Tasche gepackt und dann hingegeben, sondern es wurde so präpariert, dass man später nachvollziehen kann, wer das in den Händen hatte und wer nicht. Und da gibt's dann auch noch diese lustige Bildaufnahme, wie denn der Polizist nur in Unterhose bekleidet, sich zu der Bank vorrobbt und das Geld abgibt. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Das sah so aus, als geht ein Polizist im Badeurlaub.
Also ist alles dokumentiert. Man sieht auch den Kassierer, den sie angeleint haben. Also dem haben sie so eine provisorische Leine um den Hals gehängt. Der musste dann zur Tür hinrobben, die Tür aufmachen und hat dann diese Geldbündel reingewuchtet in die Bank und die Tür wieder geschlossen. Und das, also schon die Aufnahme von dem Kassierer mit der Leine um den Hals, ist schon sehr, sehr bizarr, weil sowas bekommt man ja zu Recht normalerweise von solchen Fällen nicht zu sehen. Sowas geht ja in die Öffentlichkeit eigentlich auch nichts an. Das ist eine extrem entwürdigende Situation in dem Moment für die Person, die da betroffen ist. Aber das wurde halt problemlos alles einfach aufgenommen und dann später auch gezeigt.
Ja, es gab dann auch schon eine erste TV-Sondersendung, wo dann auch live vor Ort dann berichtet wurde und im Studio hin und her geschalten wurde. Und da hat sich schon so leicht angedeutet, wohin diese ganze Sache führen wird. Also schon jetzt war klar, dass man quasi am Anfang eines echten Filmes ist, sozusagen, eines Real-Life-Films, weil man halt wirklich von Anfang an bei dieser Tat mit dabei war, mit laufenden Kameras und für den Zuschauer quasi sich hier so eine Art Protokoll eröffnet hat, eines Verbrechens, was man so in dieser Dimension noch nie erlebt hat. Aber das wird ja noch viel spektakulärer.
Der Tatort in Real, hat jemand gesagt, ne? Also einer von den Ermittlern hat irgendwie den Begriff gebraucht, der Tatort in Real. So war es für die Menschen. Das trifft es eigentlich ganz gut.
Ja. Was wirklich merkwürdig ist bei diesem Fall, ist eigentlich dieser Zwiespalt zwischen dem Täter, also vor allem Rösner, der kein Problem damit hat, sein Gesicht überall zu zeigen, aber trotzdem auf eine merkwürdige Art vorbereitet wirkt oder als hätte er sich das Ganze wirklich durch den Kopf gehen lassen. Also es sind eben so simple Sachen, wie dass der Polizist eine Badehose tragen soll, damit er eben nichts weiter am Körper tragen kann, dass sie sich die Automarke aussuchen, damit die Polizei eben nicht vielleicht schon, also wer weiß, ob die Polizei nicht präparierte Fahrzeuge bereits hat für solche Fälle und so weiter. Und dann aber eben doch wieder so Sachen, wie gesagt, er zeigt sein Gesicht und der Gedanke, dass ein Auto jetzt nicht verwanzt werden kann, nur weil es eine bestimmte Marke ist zum Beispiel, das ist, also falls das der Grund war, vielleicht wollten sie auch einfach nur Zeit kaufen, indem sie eben eine bestimmte Automarke bestellen und so weiter. Diese ganzen Sachen, die ist einerseits durchdacht und andererseits so unglaublich lockere Umgehen mit dieser Gesamtsituation. Das fand ich sehr merkwürdig.
Ich glaube, dass er tatsächlich nur bis zu diesem Zeitpunkt vorbereitet war. Ich meine, es geht ja gleich weiter in der Geschichte, aber ich glaube, dass er ab dem Zeitpunkt, wo sie dann jetzt geflüchtet sind von dieser Bankfiliale, ab da war er, glaube ich, nicht mehr vorbereitet mit dem, was passieren könnte und was passiert. Nur bis dahin, also, da gebe ich dir aber absolut recht, bis dahin.
Ja.
Also das wirkt sehr durchkalkuliert, das Ganze.
Naja, es wirkt eigentlich nicht so, als ob er es sich im Voraus gedacht hat, sondern wirklich nur so, als ob das einfach Ideen wären, die ihm dann einfach in der Zwischenzeit gekommen sind. Weil du hast ja selbst gesagt, das Ganze erstreckte sich schon über einige Zeit. Ich glaube,
fast 12 Stunden,
glaube ich. Ne? Der Überfall war, glaube ich, morgens kurz vor 8 und abends dann kurz vor 10 kamen sie erst raus mit dem Fluchtfahrzeug.
Ja. Also was man vielleicht noch sagen muss, schon zu dem Zeitpunkt gab es ja damals schon Stimmen, die, das hatte ich ja vorher kurz angesprochen, die davon ausgegangen sind, dass diese Geiselnahme auch in dieser Bank beendet wird. Also da ist niemand davon ausgegangen, dass es dann noch eine Flucht geben wird, sondern man spricht ja im Fachjargon immer von Zugriff. Also der Zugriff wurde erwartet und von vielen auch als selbstverständlich angesehen. Was das Ganze erschwert hat, das waren die Argumentationen von Seiten der Polizei, war natürlich die Tatsache, dass sich diese Bank in einem Geschäftszentrum befunden hat. Zum einen natürlich hatte das zur Folge, dass es viele Leute im Umkreis auch gab, viele Unbeteiligte, auf die geachtet werden musste. Auch Leute, die halt in anderen Geschäften oder in anderen Bereichen dieses Geschäftszentrums unterwegs waren zu der Zeit. Und zum anderen natürlich auch durch die Tatsache, dass man anders als bei einer freistehenden Filiale, wo jetzt nichts außenrum ist, auch physisch natürlich schwereren Zugriff auf diese Örtlichkeit hatte. Also man konnte da sich nicht sämtliche Richtungen aussuchen, wo man sich dann vielleicht dieser Bank nähert, sondern man musste halt wirklich mit den vorhandenen Örtlichkeiten dann rechnen. Und das war eine Argumentation der Polizei, weshalb man sich dann gegen diesen Zugriff entschieden hat und sich dazu entschlossen hat, die Täter nicht anzugreifen, um auch eben das Leben der Geiseln, die zu dem Zeitpunkt sich in der Gewalt der beiden befunden hatten, dann nicht unnötig zu gefährden. Das mutet im Verlauf der weiteren Ereignisse, wo wir dann noch dazu kommen, fast schon lächerlich an, diese Aussage, aber zu dem Zeitpunkt konnte man damit durchaus, oder konnte man diese Argumentation durchaus nachvollziehen.
Und dabei hätte es ja wirklich nie zu einer Geiselnahme kommen müssen, weil es war ja ursprünglich ein Banküberfall, die Täter wären geflüchtet und verschwunden und die Polizei hätte dann vielleicht Verfolgung aufgenommen. Aber es ist schwer jetzt an dem Punkt schon der Polizei anzulasten, dass sie eben direkt vor der Bank auf die Täter gewartet haben, weil ich denke mal, das ist schon das übliche Vorgehen bei einem Banküberfall. Aber wenn man darüber nachdenkt, müsste man eigentlich warten, bis die Täter auf der Flucht sind. Wobei dann auch wieder andere vielleicht Passanten in Gefahr geraten, wenn es auf einmal zu einer Verfolgungsjagd wirkt. Also wie soll man an der Stelle eigentlich richtig vorgehen? Weil die Täter sind ja dann erst zurück in die Bank gegangen.
Es ist ja auch tatsächlich eher ein seltener Fall, dass die Polizei wirklich rechtzeitig vor Ort ist bei dem Banküberfall. Jetzt mal wieder auf unsere Lieblingsfernsehsendung zurückzukommen, bei Aktenzeichen XY, da merkst du auch, selbst wenn während des Überfalls schon Alarm geschlagen wird von den Bankangestellten oder sowas, dauert das immer 5 bis 10 Minuten mindestens, bis dann die Polizei überhaupt vor Ort ist. Und in der Zeit ist so ein Banküberfall in der Regel auch schon beendet. Das ist dann hier auch, glaube ich, für die Polizei dann auch schon fast wieder eine Ausnahmesituation, dass sie dort vor Ort sind, während die Verbrecher noch in der Bankfiliale sind. Weil so häufig kommt es nicht vor.
Genau. Wie ging es dann weiter?
Die beiden sind ihr habt es schon angesprochen, stundenlang gingen die Verhandlungen. Das war irgendwann gegen 22 Uhr abends, als dann endlich diese 300.000 D-Mark und der Fluchtwagen bereit waren. Und der zu dem Zeitpunkt war er dann, glaube ich, schon bekannt. Degowski hieß der zweite Gangster. Das hat man dann zu dem Zeitpunkt noch ermitteln können. Auch ein bekannter Verbrecher, sage ich mal. Die beiden haben dann in dem Fluchtwagen mit der erbeuteten Lösegeldsumme die Bank verlassen, sind in dem Fluchtfahrzeug geflohen, sind aber nicht, wie man vielleicht annehmen möchte, sofort auf die Autobahn gefahren, um so weit wie möglich von Gladbeck wegzukommen, sondern sie haben erstmal eingekauft. Also sie sind erstmal ein bisschen einkaufen gegangen, haben sich mit Reiseproviant eingedeckt, haben noch eine Imbissstube überfallen
Ja.
Und haben, das ist das erste wirkliche Kuriosum am Fall, bei einem Tankstellenbesuch, einem Polizeibeamten, der dort hingeschickt worden war von seiner Zentrale zum Tanken, noch die Dienstwaffe entwendet. Wie das gelaufen ist, das ist einer der wenigen Punkte, wo es keine Bilder gibt, oder ich habe zumindest nichts gefunden, also keine bewegten und auch keine Fotos. Da war keine Presse zu dem Zeitpunkt mit dabei, aber scheinbar hat wirklich Rösner da einen Polizeibeamten überwältigt und hat ihm die Dienstwaffe abgenommen. Das hat mich auch schon, als ich für den Fall recherchiert habe, schon sehr überrascht, sage ich mal. Also Rösner scheint sich ja dem Polizisten genähert zu haben. Und ihn als solchen erkannt zu haben. Und schon das ist ein atypisches Verhalten. Normalerweise hätte man erwartet, dass die beiden so schnell wie möglich von der Tankstelle wegfahren, um eben nicht aufzufallen und nicht die Gefahr zu laufen, dass der vielleicht Verstärkung ruft oder das Ganze eben durchgibt an die Zentrale. Nein, da ist man auf den Polizisten zugegangen, hat ihm die Dienstwaffe entwendet, scheint in relativer Gemächlichkeit dann weitergefahren zu sein und Rösner hat dann noch seine Freundin abgeholt. Bevor man Gladbeck dann endgültig verlassen hat, sind sie noch bei ihr vorbeigefahren und haben die Freundin dann noch mitgenommen. Also auch etwas, was für die Polizisten und auch für die Leute, die sich später mit dem Fall beschäftigt haben, also absolut unglaublich war, dass man da einfach dann nochmal vorbeifährt und er lädt quasi seine Freundin ein, da auf diesen Trip, um es
Sieht
mal
so
so zu
aus
nennen,
und zieht
mitzukommen.
sie ja dort mit rein, ja.
Und zieht sie mit rein, macht sie ja dann zur Mittäterin.
Das
Saßen die?
Interessante, ja.
Entschuldigung, Lisa Grüß.
Das Interessante ist ja, dass hier wirklich ein Plan der Polizei direkt schon aufgegangen ist, nämlich das Auto, das sie dann gewählt haben, wurde so auffällig von der Polizei geparkt. Und die Täter haben dann tatsächlich dieses Auto gewählt, das mit einem Peilsender ausgestattet war.
Sie haben es doch gewechselt, oder? Also ich will jetzt nicht irgendwie noch falsch, also
Genau,
was
sie
ich mir ja
haben,
mitbe
genau.
genau.
Ja,
Sie
und die
haben es
Polizei hat ein Auto
gewechselt, ja.
abgestellt. Ja, genau.
Genau, und die Polizei hat dann ein auffällig geparktes Fahrzeug abgestellt und das haben sie wohl dann auch wirklich genommen und sind
Was
damit dann
noch
weitergefahren.
interessant ist, dass sie ja dann noch auf der Flucht von Gladbeck weg dann noch an dieser einen Raststätte waren, wo dann die Möglichkeit bestand, theoretisch für die Polizei ein weiteres Mal zuzuschlagen, oder beziehungsweise in dem Fall ist es ja das erste Mal, wo sie richtig hätten zuschlagen können, weil die nacheinander die Verbrecher, also Drösner und Degowski, auf Toilette gegangen sind und die waren dann sogar im Restaurant essen, zusammen mit den Geiseln, die sie bei sich hatten. Und am Nebentisch saßen Zivilfahnder und die haben sich das seelenruhig mit angeguckt und lässt sich natürlich im Nachhinein viel darüber spekulieren oder streiten, ob man da hätte eingreifen können. Aber es wäre zumindest eine ganz gute Gelegenheit gewesen. Aber sie saßen einfach nur daneben und haben sich das erstmal angeguckt. Und da würde ich jetzt schon euch einfach mal gerne fragen, wie ihr das seht, ob das später hatte ja dann einer der Ermittler, glaube ich, gesagt, dass bei solchen Sachen halt immer der nicht das Bekämpfen des Verbrechens im Vordergrund steht, sondern halt die Gesundheit der Opfer. Aber ob man hier nicht hätte vielleicht schon einfach mal zugreifen können oder irgendwas hätte tun können, anstatt sich das einfach nur mit anzugucken.
Ja, also die Polizei hat natürlich offensichtliche Fehler auch noch im Verlauf dieses Falls gemacht, aber an dem Punkt ist es wirklich schwer zu sagen, weil niemand hätte mit dieser Abwärtsspirale rechnen können, die sich hier noch bildet. Also dass man rechnet natürlich hoffentlich damit, dass sich die Lage vielleicht von selbst bessert, dass bessere Gelegenheiten kommen oder dass die Verbrecher vielleicht wirklich ihr Versprechen einhalten und die Geiseln dann freilassen, dass sie die Polizei nicht bemerken, was sie ja dann doch immer wieder gemacht haben und vermutlich, selbst wenn keine Polizisten auf der Spur gewesen wären, zumindest immer den ständigen Verdacht gehabt hätten und diese Paranoia. Aber ich kann hier an dem Punkt schon auch nachvollziehen, dass man denkt, naja, vielleicht kann sich das Ganze ja gewaltfrei lösen lassen. Es gab eben schon viele verschiedene Gelegenheiten, aber dass eben später noch viel mehr Geiseln und alles dazu kommen würden, damit konnte ja an dem Punkt einfach keiner rechnen.
Ich sehe es ähnlich eigentlich. Also zu dem Zeitpunkt hätte ich der Polizei jetzt auch noch keinen Vorwurf machen können, zumal sich es ja bei Degowski und Rösner um zwei extrem gefährliche Personen handelt. Es war ja der Polizei auch klar, dass das zwei Pulverfasse sind oder zwei Pulverfässer sind, die jederzeit hochgehen können. Und man konnte zu keiner Zeit sagen, wie die jetzt auf verschiedene Sachen reagieren würden. Und natürlich ist es immer schwierig für die Leute, die da die Entscheidung treffen, zum einen zu sagen, wir können die Sache jetzt an der Stelle beenden und können verhindern, dass vielleicht noch mehr unschuldige Menschen damit reingezogen werden oder vielleicht sogar Leute zu Tode kommen. Und zum anderen natürlich, was passiert, wenn wir jetzt einen Fehler machen, wenn jetzt irgendwas schief läuft und wenn dann vielleicht wirklich durch unser verfrühtes Eingreifen oder durch unser fehlerhaftes Eingreifen Menschen da zu Tode kommen, die sich in der Gewalt befinden. Also ich kann mir schon vorstellen, stehen ja auch immer Menschen dahinter, die diese Entscheidung dann zu vertreten haben gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber der Angehörigen, vor allem auch der Opfer, der potenziellen Opfer. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr gründlich und sehr, sehr deutlich überlegt wird und dass sich da vielleicht auch öfters mal gegen einen Einsatz entschieden wird, weil man einfach nicht zu 100% ausschließen kann, dass dann alles glatt läuft.
Ja, das stimmt. Ich meine, du hast ja später dann auch halt das Gegenteil im Verlauf des Falls, wenn halt quasi Polizisten mehr oder weniger eigenmächtig oder in Eigenverantwortung handeln, ohne großartig scheinbar darüber nachzudenken. Und da war es hier wahrscheinlich tatsächlich wirklich zu diesem Zeitpunkt noch richtig, sich das erstmal mit anzugucken und gucken, wie sich das so gestaltet, weil in dem Moment war ja auch, wie gesagt, nicht absehbar, dass dort jetzt etwas mehr als diese Flucht passiert. Also man ist ja immer noch davon ausgegangen, dass irgendwann die Geiseln freigelassen werden und man dann irgendwann zugreifen könnte auf die Täter und nicht so, wie es sich dann entwickelt. Aber es gab ja dann gleich direkt, als dann die Flüchtigen quasi in Bremen angekommen sind, wieder die Möglichkeit zuzugreifen. Auch da ist Röster mit seiner Freundin seelenruhig einkaufen gegangen, hat also quasi auch das Fluchtauto verlassen, in dem die Geiseln saßen. Da saß dann zum Beispiel nur Dieter Degowski alleine mit den Geiseln im Auto. Der ist dann auch zwischendurch auf Toilette gegangen, so dass die Geiseln alleine komplett im Auto saßen. Und auch da hat sich wieder die Frage gestellt, ob das nicht potenzielle Möglichkeiten gewesen wären, für die Polizei einfach mal einzugreifen.
Ja, das ist schon mehr als potenziell an dem Punkt. Also an dem Punkt hätte man wirklich zugreifen sollen. Das grenzt schon meiner Meinung nach an entweder Dummheit oder Unorganisiertheit, dass sie in dem Moment einfach nicht bereit für einen Zugriff waren. Aber so eine Gelegenheit, also damit, da muss man, glaube ich, auch mit rechnen, dass sich so eine Möglichkeit nicht nochmal ergibt, dass die Geiseln komplett alleine im Auto sind.
Ja, also Chris hat es schon vorweggenommen, die beiden sind dann nach Bremen gefahren, weil Löblich dort Verwandte hatte und haben sich auch dort, oder die drei besser gesagt, und haben sich auch dort in keiner Weise irgendwie versteckt. Also da gibt's auch, der ganz komplette Fall ist ja in Bild und Ton dokumentiert, man sieht das auch im Internet zu Genüge, wenn man dann danach sucht, und auch hier sieht man, wie die Geiselnehmer zusammen mit den Geiseln mit der Waffe am Kopf durch Bremen laufen. Ganz normal fahren Autos vorbei, es laufen Passanten vorbei und die laufen da wie Spaziergänger eigentlich so. Laufen über die Straße, gehen mal hier hin, mal dorthin, dann stehen sie mal kurz vor einer Boutique oder vor einem Geschäft oder was das war. Also es wurden keine Anstalten gemacht, das in irgendeiner Art und Weise zu verbergen. Und scheinbar läuft auch, die befinden sich wie in so einer Blase und irgendwie das Leben läuft außenrum ganz normal weiter, während hier ein schweres Verbrechen passiert. Und das war das erste Mal, dass mich das so, also ich habe das gesehen und habe gedacht, sowas kann es doch eigentlich gar nicht geben. Das kann doch nicht sein, dass da der tägliche Alltag außenrum weiterläuft, während da Menschen mit Waffen bedroht werden von Personen, die jederzeit abdrucken könnten. Also es war für mich unfassbar.
Aber auch gleichzeitig, dass die Täter in aller Seelenruhe ihren normalen Tagesablauf fast dort gestalten können, ohne dass was passiert, dass sie halt einkaufen gehen, dass sie einfach beim Bäcker mal Brötchen holen und sowas alles und einfach draußen auf der Straße stehen, eine rauchen und etc. und dass sie halt auch quasi einfach so sich nicht mal fürchten müssen, dass irgendwas passiert oder sowas. Diesen Eindruck hatte man ja nie, gerade schon bei diesen ersten Bildern, die es da zu sehen gab, wo die einfach seelenruhig halt auf dem Bürgersteig stehen und erzählen und mit der Knarre in der Hand eine rauchen und so weiter. Ich bin mir relativ sicher, dass damit Degowski und Rösner eigentlich nicht so gerechnet haben, dass das eigentlich so relativ einfach abläuft bis dato, diese Flucht.
Das lässt sich auch schwer sagen, was die beiden dazu bewogen hat, dann auch wirklich so sich so alltäglich zu verhalten und das Ganze mehr oder weniger überhaupt nicht zu verstecken, sondern wirklich ganz offen mit den Geiseln, mit den Waffen durch Bremen zu laufen. Es ist für mich sehr, sehr schwer nachvollziehbar, ob die beiden wirklich auch damit gerechnet haben und gesagt haben, okay, wenn wir uns hier in der Öffentlichkeit bewegen, dann ist vielleicht die Gefahr größer, dass wir von der Polizei angegriffen werden, weil eben so viele Menschen und so viel Leben um uns rum passiert, oder ob die beiden da einfach zu dumm oder zu wenig weitsichtig waren und es einfach nicht verstanden haben und einfach aus Instinkt vielleicht so gehandelt haben. Das wurde ja den beiden häufig unterstellt, dass es jetzt nicht die hellsten Birnen am Kronleuchter sind, sage ich jetzt mal. Und aber das ist aus heutiger Sicht extrem schwer nachzuvollziehen, wie sowas an der Stelle schon hat passieren können, ohne dass da ja, dass einfach irgendwas passiert, dass die Polizei in irgendeiner Art und Weise dagegen vorgeht oder handelt oder vielleicht irgendwie Absperrung, also den Bereich absperrt und zumindest Passanten daran hindert, da irgendwie diesen Tätern zu nahe zu kommen. Aber scheinbar, die beiden sind da durchgelaufen und niemand hat es wirklich interessiert.
Ja, und dass Rösner und Degowski absolut unberechenbar sind, hat man dann in der Folge gesehen, als sie dann, wie du ja schon gesagt hast, einfach gemütlich mit den Geiseln durch die Bremer Innenstadt spazieren gegangen sind, um dann schließlich bei einem Linienbus halt zu machen, der gerade abfahrbereit war, und dort den Busfahrer zu bedrohen und dann quasi einen komplett besetzten Linienbus als Geisel zu nehmen. Was dann, glaube ich, erstmal auch die Polizisten ziemlich erschüttert haben dürfte, weil damit, glaube ich, niemand gerechnet hat, dass das jetzt auf einmal diese Wendung auf einmal wieder einnehmen wird.
Ja. Also das ist auch so ein Punkt, weißt du, so die laufen da durch Bremen, niemand behelligt die Polizei tut, also zumindest für die Öffentlichkeit, für das Auge der Öffentlichkeit, tut die Polizei erstmal nichts. Und dann wundert man sich, dass da noch mehr Geiseln dazukommen. So, die gehen einfach zu einem Bus, gehen da rein. So ist es von den Geiseln, die das überlebt haben, da drin, die das dann später beschrieben haben, ist es so geschildert worden. Die sind da rein. Man hat erst gedacht, okay, das ist irgendwie versteckte Kamera oder verstehen sie Spaß oder irgendwas anderes oder ein Filmdreh oder so. Und dann wurde aber relativ schnell klar, dass das bitterer Ernst ist. Und den Busfahrer haben sie dann noch gehen lassen. Der durfte dann raus irgendwie und hat dann so ganz lapidar zu der Presse gesagt, ja, die haben ihm halt gesagt, wer Feierabend hat, kann gehen. Okay. Und also so total von vorne bis hinten unfassbar, wie das gelaufen ist. Und für mich ist dieses Bild im Kopf immer noch von dem Jungen, da ist ein Junge hingefahren zu dem Bus, als der sich dann schon in der Gewalt von den beiden befunden hat, komplett unbehelligt ist er mit seinem Fahrrad da hingefahren, hat sich kurz mit den, man hat es nicht genau gesehen, mit den Geiseln oder mit den Geiselnehmern wahrscheinlich dann unterhalten, hat kurz gelacht und ist dann wieder weggefahren, hat dann gewendet und ist von diesem Tatort wieder weggefahren. Und 10, 20 Meter weiter stand ein Polizist, der sich noch umgedreht hat und den Jungen gesehen hat und hat einfach nichts gemacht. Der hat einen Jungen an einen Tatort mit bewaffneten Tätern fahren lassen und es wurde einfach nichts getan.
An diesem Zeitpunkt ist ja dann auch schon tatsächlich der Fakt eingetreten, dass die Journalisten wirklich zahlreich vor Ort waren, die teilweise ja das ganze Geschehen aus Gladbeck quasi mitverfolgt haben und die Täter verfolgt haben. Da war schon eine Riesenschar an Leuten und an Journalisten da, die dichter am Geschehen dran waren als die eigentlichen Ermittlungskräfte oder beziehungsweise die Polizeikräfte. Und da gibt es ja diese berühmt-berüchtigten Aufnahmen, wo der Kameramann wirklich haargenau an dem Bus entlang geht und wirklich die Geiseln in absoluter Nahaufnahme zeigt und ihre Gesichter in Nahaufnahme zeigt. Und das hat, glaube ich, dann da schon die Dimension erreicht, ab der man wirklich dann auch nicht mehr davon sprechen kann, dass hier noch irgendwelche Grenzen eingehalten werden. Da haben die Journalisten definitiv schon die erste Grenze überschritten. Sie zeigen halt nicht nur die Täter, sondern sie zeigen halt auch potenzielle Opfer in Nahaufnahme mit ihrer Angst im Gesicht oder mit ihren Befürchtungen im Gesicht. Und auch da ist die Polizei nicht eingeschritten. Also sie haben sich das mit angeguckt, die Journalisten waren wirklich am Bus direkt dran und die Polizisten waren halt in weiter Entfernung und haben weiterhin nicht eingeschritten, obwohl sie auch hier theoretisch die Chance gehabt hätten einzugreifen, dass dann wieder ein spezielles Polizeigesetz quasi in die Quere gekommen. Man hätte zum Beispiel aus benachbarten Häusern etc. tatsächlich mit beispielsweise einem Scharfschützengewehr oder mit drei Scharfschützengewehren die drei potenziellen Täter oder die potenziell sind es ja nicht, die drei Täter ausschalten können. Aber das nennt man Rettungsschuss und dieser Rettungsschuss ist laut dem Bremer Polizeigesetz zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt verboten gewesen. Also das ist dann auch noch ein Gesetz dazwischen gekommen, dass man hätte einschreiten können. Aber auf jeden Fall haben sich halt schon abstruse Bilder abgespielt, dass dann halt wirklich die Journalisten da vor Ort waren und auch schon für ein bisschen Unruhe gesorgt haben und so weiter. Und hier kommt dann auch quasi der nächste Fehler der Polizei wieder zur Geltung. Man hat dann trotzdem versucht, irgendwie Verhandlungen aufzunehmen. Und zwar sollten da speziell geschulte Polizeiermittler zur Verfügung gestellt werden, die dann auch Gesprächsführungen und sowas drauf haben. Also wie man das so kennt, Leute, die halt Geiselnehmer oder Amokläufer oder sowas etc. beruhigen sollen, allein mit ihrer Gesprächsführung. Und das Ganze wieder in die Gewalt der Polizei zu bringen. Aber das ist dann auch gescheitert, das hat dann alles wieder nicht geklappt und so konnte halt auch nie eine Verhandlungs- oder Gesprächsebene mehr entstehen. Also das letzte Mal, dass die Polizei mit den Tätern verhandeln konnte, das war halt noch in Gladbeck und hier schon nicht mehr. Also es gab ab hier sozusagen ab diesem Zeitpunkt kein Gespräch mehr direkt zwischen Ermittlern oder zwischen Polizeibeamten und den, in dem Fall ja mittlerweile nicht nur Bankräubern, sondern halt auch Geiselnehmern. Und das ist schon abstrus.
Hier ist auf jeden Fall auch die Zeit interessant, weil wir befinden uns ja im Jahr 1988 und der ganze Aufwand, der ständig betrieben werden muss, um die Täter überhaupt ans Telefon zu bekommen, ist schon überraschend, weil es müssen eben Autos mit Autotelefonen rangefahren werden, damit sie dann den Hörer rüberreichen können. All diese Sachen, weil man eben keine Mobiltelefone hat, was die ganze Situation auf jeden Fall, naja, auf jeden Fall erstmal erleichtert hat, überhaupt in Kommunikation zu treten. Und so war allein das schon ein Riesenproblem, die richtigen Telefonnummern und all diese merkwürdigen Sachen herauszubekommen, überhaupt einen Hörer in die Nähe der Täter zu bekommen. Und ich würde sagen, generell vieles, was hier eben zu diesen Entwicklungen geführt hat, lag ja immer wieder daran, dass die Kommunikation nicht da war, zumindest aus Sicht der Täter. Also Rösner hat das ja immer wieder darauf geschoben, dass er eben nicht, oder beziehungsweise, dass die Polizei nicht den Forderungen nachgegangen ist, seiner Meinung nach, und dass er eben überhaupt keine Gelegenheit hatte, mit jemandem zu sprechen. Man hat ja auch gesehen, also ich fand zum Beispiel auch die Situation mit dem Jungen, mit dem Fahrrad, das war für mich mit das Schockierendste an dem ganzen Fall, dass der einfach da ranfahren konnte. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, man hat ja Rösners Reaktion bemerkt, sobald er auch nur annähernd etwas gesehen hat, was ansatzweise wie ein Polizist aussah, hat er sofort durch die Gegend geschossen. Das heißt, hätte sich hier ein Polizist genähert, wäre vermutlich ein Schuss gefallen, und deswegen, da entsteht ständig diese Zwickmühle, was macht man? Sobald ein Polizist in die Nähe kommt, fällt ein Schuss, aber man kann natürlich auch nicht nichts tun, und jetzt ist auch noch dieser ganze Bus. Ist das jetzt wirklich die beste Situation, um einzugreifen? Und all diese Zwickmühlen, ich meine, ich will das Verhalten der Polizei auch nicht entschuldigen, und auch die Medien haben hier ziemlich viel falsch gemacht. Und dann gibt es gleichzeitig aber wieder diese andere Seite, wo dann auf einmal Reporter benutzt wurden, um überhaupt zu kommunizieren, was eben sonst einfach nicht möglich gewesen wäre, ohne Mobiltelefone.
Genau, da gab es ja diesen Pressefotografen, der dort quasi von der Polizei mehr oder weniger eingeschaltet wurde, beziehungsweise sich so halb semi-freiwillig dazu gemeldet hat, quasi zu vermitteln zwischen den Geiselnehmern und den Polizisten. Und ab da hat sich dann mehr oder weniger dieses Spektakel entwickelt, zu dem es dann sozusagen geworden ist. Da gab es dieses, ich fand das so krass, dass als ich das auch gestern nochmal gesehen hatte, wie er dann dort verhandelt und auch hingeht zu dem Bus und wiederkommt und aber mit so einem strahlenden, lachenden Gesicht so noch so sagt, ach ja, und dann erstmal, anstatt direkt zu dem Kriminalbeamten zu gehen, teilt er erstmal den laufenden Kameras die Forderungen der Entführer bzw. Geiselnehmer einfach mit und sucht erst dann danach den Kriminalbeamten, um dem dann mitzuteilen, was da eigentlich passiert ist. Und ab da beging quasi dann das Pressespektakel mehr oder weniger. Es kam ja dann so, dass der Rösner dann ausgestiegen ist aus dem Bus und dass dort ein Reporter der Tagesschau vor Ort war und Rösner sich quasi einem Interview zur Verfügung gestellt hatte. Das live dort vor laufenden Kameras und später auch fast in vollständiger Länge in der Tagesschau ausgestrahlt. Der Geiselnehmer sich rechtfertigen darf oder sich äußern darf. Unmaskiert, einfach so wie ein ganz normaler Interviewpartner. Da gibt es dann auch noch diese Szenen, wie er sich eine Zigarette ansteckt und daneben ihm Leute ihm noch Feuer geben und er selbst den Leuten dann ganz kumpelhaft Feuer gibt, etc. Und das war dann nach dieser Aktion mit dem Jungen dann schon das nächste, wo man sich echt denkt, ist das wirklich jetzt in echt passiert? Also das habe ich mich wirklich immer zwischendurch wieder gefragt, weil das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken, oder?
Ja, dieses Interview, was er da gegeben hat, ist auch so bis heute so das Sinnbild für den kompletten Fall, weil er ist ja dann auch mit der Waffe in der Hand, er hatte die ganze Zeit die Waffe in der Hand, also er könnte jederzeit irgendjemanden erschießen, wenn er den Eindruck hätte, dass einer dieser Reporter vielleicht ein Polizeibeamter in Zivil ist, hätte ihn nichts daran gehindert, diese Person einfach vor laufenden Kameras zu erschießen, und selbst da wäre wahrscheinlich dann noch draufgehalten worden. Das wird ja dann später auch nochmal wichtig, dieser Fakt, aber schon dieses Interview, wo er sich dann mehr oder weniger erklärt hat, dass er als Kind in Heimen war, dass er schon jahrelang im Knast war und dass er definitiv nicht mehr ins Gefängnis gehen wird und der Fall für ihn eigentlich klar ist, entweder kommt er davon oder er bringt sich um. Das sagt er auch ganz, ganz offen, steckt sich dann noch die Pistole in den Mund und sagt, er macht jetzt dann den hier, wenn es dazu kommt. Und man wird, also wie Chris sagt, man fragt sich die ganze Zeit, wie kann sowas sein? Ist das Realität oder ist das jetzt irgendeine bitterböse Satire? Aber man kann eigentlich kaum glauben, dass sich sowas wirklich zugetragen hat. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, diese ganzen Bilder, wie sie heute verfügbar sind, die wurden nicht alle ausgestrahlt damals. Weil da hatten wohl scheinbar auch noch die Verantwortlichen bei den Sendern oder bei den Pressestellen entsprechend noch letzte oder einen letzten Rest Skrupel und haben dann bei vielen Sachen gesagt, okay, wir können das so nicht senden, wir senden dann halt etwas in Anführungszeichen harmlosere Bilder. Aber für mich das Schlimmste schon an diesem Punkt ist eigentlich weder, wie mit den Tätern umgegangen wurde, noch die offensichtlichen Fehler, die Polizei gemacht hat, sondern die Medien, wie sehr sie die Geiseln entmenschlicht haben. Weil es ging ja nicht um Menschen, sondern es ging ja einfach um einen Bus mit einer Fracht. Aber dass da Menschen drinnen sitzen, Menschen, die Angst um ihr Leben haben, Menschen, die vielleicht schon an dem Punkt für ihr Leben traumatisiert sind, wenn sie das überleben, die nie wieder dieselben sein werden, das hat niemanden interessiert. Der Presse war das einfach scheißegal. Denen war das komplett scheißegal. Es ging um die Story, es ging um die Täter, die jetzt, also so eine Gelegenheit, das haben auch viele von den Presseleuten in den Dokumentationen später dann ganz unumwunden zugegeben. Für die war das eine Story, die in der Form nie mehr wiederkommt. Das war eine einmalige Gelegenheit, die sie in ihrem Leben wohl nie wieder erhalten würden. Und deswegen sind da alle Hemmungen gefallen und nur noch die Sensationslust stand an erster Stelle. Also das wurde wirklich auch so zugegeben. Und was mich auch sehr schockiert hat, war, dass Leute, die damals in dem Untersuchungsausschuss saßen, also auch Polizeifunktionäre, die teilweise sogar anonym das Ganze geäußert haben, weil sie unerkannt bleiben wollten, die haben dann auch gesagt, dass sich Leute bei der Polizei dergestalt geäußert haben, dass sie gesagt haben, wir machen einfach die Augen zu und hoffen, dass das möglichst schnell vorbei ist. Egal wie, wir hoffen, dass die vielleicht den Bus nehmen und wegfahren, dann ist es nicht mehr unser Problem in Bremen, aber wir wollen diesen Bus da eigentlich nicht mehr haben. Wir wollen, dass die sich jetzt so schnell wie möglich vom Acker machen. Und schon allein die Aussage von Polizisten, die eigentlich zum Schutz der Menschen da sind, zu sagen, ja gut, das ist hoffentlich bald nicht mehr unser Problem. Wir hoffen, wir sitzen das jetzt aus und hoffen einfach, dass die bald den Bus nehmen und abhauen.
Der Rösner hatte ja auch dann den Wunsch geäußert, dass dort ein quasi mit Handschellen gefesselter Polizist, unbewaffnet, als Vermittlungsposition oder Person zum Bus hinkommt, vielleicht auch als Austausch gegen Geiseln etc., das weiß man jetzt nicht mehr. Aber die Polizei hat sich ja vehement dagegen gewehrt, dort einen Beamten zum Bus zu schicken. Das fand ich auch ziemlich krass. Also sie haben sich einfach verweigert, da in diese Verhandlung einzusteigen und irgendeinen von den Polizeibeamten da irgendwie in eine Situation zu bringen. Das fand ich eigentlich krass.
Das ist aber auch eine echt schwierige Situation. Aber ich hatte auch schon in dieser Raststätten-Situation, wo die Polizisten in Zivil direkt neben den Tätern saßen, mich hat nie so richtig dieses Gefühl losgelassen, dass sie eigentlich einfach nur nicht selbst zuständig sein wollten, vielleicht Angst hatten, selbst eine Kugel abzubekommen, dass sie nicht wirklich geschult waren in diesen Situationen. Ich meine, wie oft passiert sowas auch, dass man überhaupt mal in einen Kugelwechsel kommt und so weiter. Und das ist natürlich dann an der Stelle nur Spekulation, aber wirklich dieses, dass die jeweils Polizisten, die gerade am nächsten an den Tätern waren, einfach nicht selbst irgendwas tun wollten. Ich meine, man musste natürlich sowieso immer auf Befehle von oben warten. Aber gerade diese Situation, dass ein Polizist in Handschellen in den Bus geschickt werden soll, weiß ich auch nicht, ob ich da zugestimmt hätte. Also schon einerseits, um den Tätern nicht noch diese Macht zu geben, dass sie überhaupt so eine Forderung stellen können, jemanden auszuliefern in Handschellen, von dem man weiß, dass sie ihn hassen und vielleicht, sobald sie ihn sehen, dann doch in den Kopf schießen. Und ich glaube auch nicht, dass das die Situation beruhigt hätte, dass diese Person, die dann dahin gegangen wäre, unbedingt zu einer vernünftigen Verhandlung geführt hätte. Man hätte ja vielleicht auch immer noch nicht das Kommunikationsmittel dafür gehabt. Ich meine, was wäre passiert? Der Polizist wäre reingegangen, die hat mit dem verhandelt. Er hätte ja sagen müssen, weil sonst hätte er vermutlich eine Kugel in den Kopf bekommen. Und dann wäre er wieder rausgegangen und hätte den anderen erzählt, was die Forderungen sind oder was wäre da passiert. Ich finde diese ganze Forderung, einen gefesselten Polizisten dorthin zu schicken, schon an sich ziemlich absurd. Und ich wäre der Forderung auch nicht nachgegangen und hätte von niemandem verlangt, dass er sein Leben so aufs Spiel setzt. Ich meine, dass dieser ganze Bus, also dass diese ganzen Buspassanten als Geisel genommen werden, das ist ja erstmal, es ist indirekt Schuld der Polizei, weil sie zu diesem Zeitpunkt nicht zugegriffen haben, aber es ist nicht direkt Schuld einer einzelnen Person, die jetzt irgendwie ihr Karma ausgleichen müsste und sich selbst opfern muss für diese Situation. Also, ja.
Aber ich glaube, hier merkt man schon ganz gut das, was ich vorhin schon meinte zu dir, Toni, dass Rösner und Degowski sichtlich mit der Situation überfordert sind, dass die Polizei untätig bleibt. Also sie fordern ja förmlich mit ihren Aktionen heraus, dass die Polizei irgendwie handelt, irgendwas tut. Aber sie machen einfach nichts und davon waren Rösner und Degowski definitiv, also davon kann man ausgehen, einfach absolut überrascht und irgendwie auch überfordert, dass sie halt mit dieser Untätigkeit planen mussten. Sie man merkt ja förmlich, gerade wenn man sich diese Bilder anguckt, das wirkt ja auch alles so ein bisschen wie so eine Belagerungssituation. Mehr oder weniger so. Wie so ein Tower Defense in dem Bus.
Ja, Die waren auch, also man hat ja auch gemerkt, dass die beiden dann irgendwann verzweifelt sind. Man hat ja zu dem Zeitpunkt Degowski noch gar nicht so wirklich gesehen. Es war ja immer Rösner, der draußen in Erscheinung getreten ist. Und es hat sich dann auch sehr, sehr stark dargestellt, dass da eine gewisse Verzweiflung kam, weil er einfach nicht damit gerechnet hat, dass jetzt, wo sie noch mehr Leute in ihrer Gewalt haben, dass von der Polizei einfach nichts kommt, um irgendwie in einer Art und Weise dafür zu sorgen, dass diese Geiseln freigelassen werden können. Und er hat ja dann in dem Interview sogar selber gesagt, er wollte so schnell wie möglich eigentlich die Bankangestellte und den Kassierer freilassen, dass die nach Hause gehen können, so hat er es formuliert, weil die sind ja auch schon so ewig unterwegs, so nach dem Motto, und sind ja auch irgendwann mal müde und alles, ne? Und aber irgendwie, er hat dann so mit den Schultern gezuckt, so nach dem Motto, naja gut, ich will die ja weglassen, aber irgendwie die Polizei lässt uns keine Möglichkeit. Und er hat ja dann auch davon gesprochen, dass er sich umbringen wird und dass Degowski wohl auch Selbstmord begehen wird, wenn das Ganze irgendwie schief läuft. Und dann fand ich die Aussage noch, der Reporter hat dann noch gefragt, was passiert dann mit den Geiseln? Die sind ja unschuldig. Und dann hat er auch so gesagt, ja, kann ich nichts für.
Und Sie meinen nicht, dass es nicht besser ist, aufzugeben?
Ne, aufgeben auf keinen Fall. Ich kann ja konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt da drin und vor allem mein Kumpel, das ist brandgefährlich, ne? Und der letzte ist dann diesen, ja. Ja, ich habe 11 Jahre Knast weg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungsheimer und so eine Scheiße und alles, ne? Und ich scheiße auf mein Leben. Und das meine ich ganz im Ernst.
Ja. Aber die anderen, die Unschuldigen?
Kann ich nichts fühlen.
Das fand ich auch, dieser Moment, der war wirklich so, es wirkte so, das ganze Interview wirkte so, auch sehr, da merkt man schon, dass Rösner merkt, dass er so ein bisschen jetzt auch in den Mittelpunkt rückt dieser ganzen Sache und dass ihm quasi auch, wie er dann später auch das benannt wurde, dass er quasi, dass ihm eine Plattform gegeben wurde, in dem Fall ja damals von dem Tagesschau-Reporter, von einem Millionenpublikum sich zu äußern, und es wirkt auch alles sehr, er wirkt nicht besonders hell oder besonders intelligent, das hast du ja schon gesagt, Dominik, vorhin, aber er wirkt sehr ruhig und gelassen, aber in dem Moment, wo diese Frage kommt, was ist denn eigentlich mit den Geiseln, da merkt man im ersten Moment, dass er selbst überlegt, oh, das ist eigentlich eine gute Frage, so innerlich, so, das wissen wir eigentlich in dem Sinne gar nicht. Und ich weiß nicht, also ich glaube, das ist, wenn man das einmal gesehen hat, verlassen einen diese Bilder auch nicht mehr, wie er da einfach quasi so vor dem Reporter steht und sich äußert und auch so, auch diese ganze Optik, die er so an den Tag legt. Man merkt ja schon, dass sie selber auch gestresst sind von der Situation. So seine Haare sind zerzaust und seine Augen sehen auf jeden Fall schon so aus, als hätte man ziemlich lange nicht geschlafen, und es sind einfach so auch beeindruckende Bilder. Und das ist immer so dieser Zwiespalt, den ich gestern auch hatte, als ich mir nochmal die Sachen angeguckt habe, dass du einerseits schämst du dich so ein bisschen für diese Situation, die dort entstanden sind, also nicht du dich selbst, aber das ist halt eine Charmsituation, dass dort einem Gangster einfach dieses Publikum geboten wird, der sich äußern darf, die Journalisten alle vor Ort sind, die Opfer und die Geiseln etc. filmen, aber andererseits ist es auch ein faszinierendes Zeitdokument, und das macht es dann irgendwie wieder so surreal, so interessant. Aber wenn man so drüber nachdenkt, dass halt eine Tagesschau, als für mich ist Tagesschau ein renommierter Journalismus und seriöser Journalismus, aber dass die sich dazu hingeben, das dann auszustrahlen in fast voller Länge, da hat sich ja dann der Redaktionsleiter später auch noch zu geäußert und hat sich dann auch so die Frage gestellt, wer für sowas denn eigentlich diese Verantwortung hat, weil sie einfach alle mit dieser Situation nicht klargekommen sind, dass sowas überhaupt zum ersten Mal passiert. Und das ist ja das, wo sich viele in der Journalie später halt auch diese Ausrede gesucht haben, dass so eine Situation nicht planbar ist, weil sie ja zum ersten Mal passiert ist und dadurch die Journalisten halt auch ihre Möglichkeiten unterschätzt haben, wie sie dann auf dieses Geschehen einwirken, was ja dann später auch nochmal...
Wir hatten auch diese Situation mit dem, ich weiß nicht, welche Fernsehsendung das war, aber mit dem Bürgermeister von Bremen, also dem damaligen Bürgermeister Klaus Wedemeyer, der eigentlich in der Sendung war, wisst ihr noch, wie die Sendung hieß? Irgendwas?
Ja, irgendwas mit
genau. Bitten. Der war in dieser Sendung eigentlich für ein anderes Thema, um über irgendwas Stadtspezifisches zu reden. Kurz vorher lief aber eben der Bericht über dieses Geiseldrama, was für mich schon an sich schockierend ist, dass überhaupt während so eine Situation läuft, denke ich mal, hätten wir, also wir haben es zum Beispiel am 11. September mitbekommen, da würde die ganze Zeit einfach Dauer-Nachrichtensendung laufen. Also alle anderen Programme würden unterbrochen werden und dann nicht ein Interview zu irgendeinem anderen Thema. Und er selbst lässt sich dann aber zum Glück zu der Aussage hinreißen, dass er eben nicht okay findet, wie diese Bilder hier gesendet werden und so weiter und dass sie darüber später noch zu reden haben. So eine Sache, obwohl er eben gar nicht für dieses Thema da war, aber er hat sich trotzdem nicht nehmen lassen, dort seine Meinung dazu zu sagen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Sendung in dem Moment noch live, also dass während des Geiseldramas lief. Was mir aber jetzt rückblickend wirklich seltsam vorkommt, dass dann überhaupt ein Interview geführt wird zu irgendeinem anderen Thema, vor allem mit dem Bürgermeister der Stadt. Also ich bin mir gerade nicht sicher, in welchem Kontext diese Sendung lief. Das ging.
Ich glaube, es war, also ich mag mich jetzt, wir wollen ja auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, er war schon in diesem Kontext da.
Soweit ich das verstanden habe, ging es um den Fall, aber nicht um das Verhalten der Medien natürlich, sondern genau. Es ging halt, sie haben ihn dazu befragt, was jetzt die weiteren Maßnahmen
sind. Nee, das war irgendwas anderes. Ich dachte, ich hätte es mir auch aufgeschrieben. Das war wirklich so ein ganz standardmäßiges Thema mit irgendwas, Parkverbot in der Stadt oder irgendwie sowas. Also was total Absurdes, was nicht wirklich mit diesem Fall zu tun hat, aber.
Okay. Also ich hab's auch nicht mehr parat. Also ich hab auch nur noch diesen Schnipsel im Kopf, wie er gesagt hat, darüber werden wir noch sprechen müssen, aber das Verhalten der Medien ist hier absolut unangemessen. Und es hat niemanden interessiert so richtig. Also sofort, als er dann weg war, wurde wieder weiter darüber berichtet und wieder aus erster Hand vom Tatort. Also es hat eigentlich niemanden wirklich interessiert, dass da eben der Bürgermeister nochmal appelliert hat. Man muss auch dazu sagen, die Polizei hat ja auch relativ früh, noch als die Geiselnahme in Gladbeck sich abgespielt hat, an die Presse, in der Presseerklärung an die Presse appelliert und gesagt, bitte, im Hinblick auf die Geiseln, die sich noch in der Gewalt befinden, bitte berichten Sie darüber nicht. Und schon da hat die Presse das einfach komplett ignoriert und hat halt wirklich alles bis ins kleinste Detail dokumentiert. Und speziell in dem Fall jetzt, diese Geiselnahme, die sich dann in Bremen weiterentwickelt hat, die ist ja dann auch nochmal eskaliert. Das hatte ja alles so einen jovialen, ruhigen so eine joviale und ruhige Atmosphäre zu dem Zeitpunkt, als diese Interviews da gemacht worden sind. Rösner hat dann die Waffe in seinen Schoß gelegt, hat sich dann noch ins Auto gesetzt und hat noch mit einer Zeitung oder so telefoniert und hat denen dann auch noch ein Interview gegeben, mehr oder weniger auch in ganz ruhigem Tonfall. Und als das dann beendet war, ist er dann wieder zum Bus zurück. Und dann sollten eigentlich die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Man hat dann eine Telefonnummer zur Verfügung gestellt seitens der Polizei, die aber nicht gestimmt hat. Was Rösner und Degowski dann immer wütender gemacht hat. Man hat es dann auch im späteren Verlauf gesehen, da war es dann schon dunkel, da sind dann die nächsten Bilder entstanden, als Rösner irgendwie vor dem Bus stand und rübergeschrien hat zu den Presse-Schrägstrich zur Polizei.
Das war aber Peter Mayer, glaube ich. Das war, glaube ich, nicht Rösner, sondern Peter Mayer, der dann mit seinem Auto da rangefahren war und der hat sich dann dahingestellt neben dem Bus und das geschrien.
Rösner ist ja dann ausgerastet und hat dann rumgeschrien, als er vermutet hat, dass in den gegenüberliegenden Fenstern irgendwelche Polizisten sitzen, wo er dann auch angefangen hat, einfach mal kurz wild durch die Gegend zu schießen.
Und hat dann auch ein kleines Mädchen, das muss man auch noch dazu sagen, das sind auch sehr, sehr, also Bilder, die ich mit Sicherheit nicht mehr vergessen werde, wie er mit dem Mädchen, mit diesem verängstigten 10-jährigen Mädchen vor dem Bus steht, ihr die Knarre an den Kopf hält und sagt, wenn jetzt niemand auftaucht von der Polizei, dann knall ich sie weg. Ja. Also spätestens zu dem Punkt hätte klar sein müssen, wie unberechenbar dieser Mensch ist und dass dieses arme Mädchen da mit einer Waffe am Kopf steht und jederzeit eine Kugel in den Kopf bekommen kann und offensichtlich niemand sich bemüßigt fühlt, in irgendeiner Art und Weise zu handeln. Was ist jetzt?
Ihr dreckige, feige Bullen hier! Ihr feige Schweine!
Aber ich muss mal ganz direkt fragen zu dieser ganzen Medien- und Pressensache. Was denkt ihr ganz direkt? Wäre die Situation besser oder schlimmer gewesen ohne die Reporter?
Das lässt sich schwierig sagen, weil
ich bin der Meinung, es wäre schlimmer gewesen.
Fast schon doch dort. Ja, also weil sie haben zu diesem Zeitpunkt jetzt war es, glaube ich, noch relativ egal in dem Sinne, weil in dem Fall ja noch bisher eigentlich hauptsächlich der eine Journalist ja in Erscheinung getreten ist oder der Fotograf, der das halt vermittelt hat. Aber ansonsten hatte das jetzt dementsprechend noch keine wirklichen Auswirkungen, außer dass halt dieses Millionenpublikum zugucken konnte. Aber sie haben ja später dafür gesorgt, dass, also sie sind ja aktiver in den Fall dann eingetreten, mehr oder weniger. Die Journalisten haben ja dafür auch gesorgt, dass dann Geiseln gehen durften, um es schon mal vorwegzugreifen, was vielleicht ohne ihr Einwirken nicht passiert wäre.
Also zu dem Zeitpunkt war die Rolle der Presse für mich, also wenn man, ohne das jetzt verharmlosen zu wollen, aber die einzigen Folgen, die das Handeln der Presse zu dem Zeitpunkt hatte, war vielleicht eine noch stärkere Traumatisierung der Opfer, eben durch diese Entwürdigung und Entmenschlichung, durch die Art und Weise, wie Bericht erstattet wurde, wie mit den Opfern geredet wurde. Es wurden ja auch Interviews schon zu dem Zeitpunkt im Bus mit den Opfern geführt, teilweise, wie diese Personen da einfach versachlicht wurden schon fast und denen jegliche Menschlichkeit abgesprochen wurde und jegliches emotionale Denken und Handeln. Das war für mich das zu dem Zeitpunkt einzige Vergehen in Anführungszeichen der Presse. Wobei wir später dann noch dazu kommen, Chris hat es gerade angesprochen, die Rolle ist immer zwiespältig betrachtet worden, wohl auch zu Recht, weil die Presse einerseits im späteren Verlauf etliche Sachen getan hat, die eigentlich Sache der Polizei gewesen wären, die positiv zu bewerten sind, aber natürlich immer mit dem Hintergedanken, wir wollen diese Story, und das macht es zu einem sehr zweischneidigen Schwert. Also ich denke, speziell in dem Fall lässt sich die Frage, wie wäre das Ganze mit oder ohne Presse verlaufen, besser oder schlechter, das also, lässt sich einfach nicht eindeutig.
Ja, vor allem, ich finde, also es gibt Punkte auf jeden Fall in der Berichterstattung, wo ich mir auch dachte, oh mein Gott, was soll das gerade? Vor allem, es gibt wirklich diesen einen ziemlich krassen Punkt, wo die Geisel hinten dann wieder in einem normalen PKW sitzt und der Reporter sagt, können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen oder so, weil sie im Mikrofon nicht zu verstehen ist. Das war auch eine Situation, wo ich mir dachte, was zur Hölle, oder wo, wenn dann später die Presseleute wirklich noch aktiv dabei helfen wollen, dass der Fluchtwagen vorwärts kommt und solche Sachen. Aber insgesamt muss ich sagen, ich glaube, die Lage, es ist schwer zu sagen, so ein Was-wäre-wenn-Fall, aber es gibt ja nun mal andere Geiselnahmen, es gibt Verfolgungsjagden und so weiter, die dann oft auch in mehr, vielleicht mehr Gewalt enden und so weiter. Die Sachen, die Medienvertreter hier gemacht haben, waren eigentlich alle, sie haben eigentlich die Aufgaben der Polizei übernommen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass sie Geiseln aus dem Bus rausgeleitet haben oder dass sie die Leichen, ich greife jetzt vorweg, aber dass sie eventuelle Leichen weggetragen haben, solche Sachen, dass sie eben vermittelt haben mit Telefon, sondern das Gespräch an sich. Denn das, was ein Polizeivermittler, ein geschulter Polizeivermittler am Telefon macht, ist ja auch nicht nur die Bedingungen abzusprechen, die natürlich immer mit dem Hintergrund sind, dass die Täter am Ende trotzdem geschnappt werden, sondern dass sie eben dafür sorgen, dass die, ja, auf einer menschlichen Ebene zu reden, um die Täter zu beruhigen und so ein gewisses Gefühl zu geben, wir sind alle Menschen und vielleicht sollten wir die Situation einfach so beenden. Und das Gefühl hatte ich ja auch immer. Natürlich ist dann furchtbar, dass sowas direkt im Fernsehen gesendet wird und dass Rösner sich hier so profilieren kann, fast schon als Held auftritt und dass es so klingt, als wären die Medienvertreter alle auf seiner Seite, aber für mich hatte das immer den Hintergedanken, ich glaube nicht, dass jemand von den Umstehenden gerade wirklich dachte, oh, das ist eigentlich der Held der Geschichte und nicht die Polizei, sondern dass es immer war, wir müssen so nett wie möglich zu dem sein, damit er jetzt keine Kugel abfeuert, damit er denkt, wir wären seine Freunde, damit wir uns problemlos annähern können und all diese Sachen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also
spätestens, ich meine, wir greifen jetzt schon ganz schön viel vorweg, aber spätestens nachher in Köln habe ich schon den Eindruck gehabt, dass eine andere Ebene
ist. An dem Punkt, an dem wir auf jeden Fall eine andere Ebene, das ist ja das auch, was ich meinte, wo es dann schon fast so wirkte, als würden sie den Tätern bei der Flucht verhelfen. Aber an diesem Punkt hier zum Beispiel, diese ganzen Sachen, die Peter Mayer gemacht hat, wären überhaupt nicht möglich gewesen, wenn sie dieses Vertrauen zur Presse nicht gehabt hätten, weil dann hätten sie die Pressevertreter überhaupt nicht nah genug rangelassen an den Bus und all diese Sachen. Und ich finde schon, dieses Gespräch, also klar, dass ich habe da auch vor der Kamera jemanden gesehen, der komplett desillusioniert, ich sollte nicht solche Wörter benutzen, wenn ich sie nicht aussprechen kann, die Art, wie er gesagt hat, ja, die Geiseln ist nicht mein Problem, aber man hat schon gemerkt, dass die Reporter, also ich finde, Dominik hat das auch ein bisschen sehr, sehr, sehr krass ausgedrückt, dass in dem Bus alles, dass das nur Fleisch war für die Reporter, weil es kamen ja schon immer wieder so Fragen auf, ja, aber wollen sie nicht vielleicht aufgeben an dem Punkt? Oder als sie dann eben gesagt haben, ja, für uns ist eh alles vorbei, wo die Pressevertreter dann gefragt haben, ja, aber für die Geiseln doch noch nicht. Und all diese Sachen, also sie haben schon versucht, das Ganze menschlich zu sehen, und man hat schon auch gesehen,
Sie haben ja auch versucht, dass die Kinder, genau, zumindest, sie haben ja, das hat man ja auch in den Schnipseln gesehen, dass, ja, sie zumindest versucht haben, Rösner zu bereden, dass
er
erstmal die
Kinder. Und man hat im Gesicht von Rösner auch gemerkt, dass er, als ihm solche Fragen gestellt wurden, dass er dann eben wirklich für einen Moment nachdenklich war, oder dass das eher so ein sein, naja, kann ich auch nichts machen, dass das ein melancholisches, ja, kann ich nicht machen, weil jede andere Geiselsituation wäre vermutlich gewesen, da steht der Bus und rings um den Bus in gewissen Abständen sind Absperrungen, Polizeifahrzeuge, Menschen mit Maschinenpistolen vermutlich, die auf den Bus zielen. Das wäre, also ich, vielleicht habe ich hier gerade mehr Filme im Hinterkopf als tatsächliche, aber es gibt ja doch genug, zumindest aus den USA, Kameraaufnahmen und so von Verfolgungsjagden, von Geiseldramen und so weiter, und ich finde das fast beruhigend, und ich weiß nicht, ob es für mich als Geisel nicht auch beruhigend gewesen wäre, dass dieser Bus komplett von Menschenmassen umstellt ist und ich eben nicht komplett allein bin mit diesen Tätern, sondern dass ich immer noch das Gefühl habe, ja, also die können jetzt nicht einfach wegfahren, hier ist eine volle Stadt, hier sind Menschen, die den Bus komplett umstellen. Das wäre mein Gefühl gewesen als Geisel, dass, okay, hier sind so viele Menschen.
Ja, also ich denk, sich in Geiseln zu versuchen reinzuversetzen, ist, das sollte man nicht machen, und da sollte man auch jetzt nicht drüber spekulieren, weil niemand, der schon mal in der oder niemand, der noch nie in der Situation war, kann das nachvollziehen, wie man sich da fühlt. Also es ist, die Interviews, die ich gehört habe, auch von Personen, die sprachen für mich dafür, dass es sich da um Menschen handelt, die bis ins Mark traumatisiert wurden, ganz klar. Ist ja auch eigentlich fast unvermeidbar bei so einer Situation. Worum es mir halt eben ging, bei der ganzen Geschichte, war halt, dass sehr viel oder verschiedene damalige Journalisten ja auch später in den Dokumentationen zu Wort gekommen sind und die ja dann auch unumwunden zugegeben haben, dass es da um eine Story ging. Also da waren Personen, ja, die wirklich gesagt haben, okay, es ging uns einfach darum, diese Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen und eine in unserem Leben wohl nie wieder sich in der Form bietende Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen. Und der zweite Gedanke, der danach kam, das will ich auch niemandem absprechen, der hat sich vielleicht um die Opfer gedreht, aber die Art und Weise, wie dann auch später noch mit den Geiseln gesprochen wurde und wie man die behandelt hat seitens der Presse, die lässt für mich keinen anderen Schluss zu. Aber um hier vielleicht mal in der Geschichte, in der Chronologie etwas weiterzukommen. Diese Geiselnahme in Bremen hat sich dann zugespitzt, wie eben schon beschrieben, durch verschiedene Fehler seitens der Polizei und auch Misskommunikation, die da stattgefunden hat. Man hat aber trotzdem erreichen können, Polizei/Journalisten, dass zumindest 5 Geiseln freigelassen wurden, noch während man sich in Bremen befunden hat. Und der Bus mit den noch, ich glaube, 27 weiteren Personen, die sich zu dem Zeitpunkt da drin befunden haben, ist dann weitergefahren, wieder auf die Autobahn. Man hat dann Bremen verlassen und ist auf die A1 aufgefahren, um an der Raststätte Grundbergsee, das war ein paar Kilometer hinter Bremen, soweit ich das verstanden habe, nochmal anzuhalten. Unter der Prämisse auch wieder sehr abstrus, dass Frau Löblich zur Toilette musste. Das war der Grund, warum man diese Raststätte angefahren hat. Und es hat sich ja dann auch das wurde ja dann zu einem schicksalhaften Wendepunkt im Rahmen dieser Geiselnahme, dass speziell diese Raststätte dann gewählt worden ist. Der Bus kam dann dort zum Halten. Frau Löblich ist scheinbar mit 2 Geiseln, habe ich das richtig in Erinnerung, mit 2 Geiseln zur Toilette gegangen.
Genau.
Und da wurde dann eine bis heute nicht belegbare Entscheidung gefällt, wohl eine Einzelentscheidung, die nicht autorisiert war von höherer Stelle, auf Frau Löblich zuzugreifen oder wie es dann auch in den überlieferten Tondokumenten hieß, abzufischen. Mhm. Also da wurde wirklich, man hat dann 2 Polizisten gehört, wie sie sich unterhalten haben, und der eine hat dann gesagt, wir hätten jetzt die Möglichkeit, die abzufischen, und der andere sagt so irgendwie sinngemäß, ja, mach doch mal. Und dann hat man sich wirklich dazu entschieden, die harmloseste Person zu diesem Zeitpunkt in diesem Geiseldrama auf diese Person zuzugreifen, hat die überwältigt, hat die von den Geiseln getrennt. Und ich weiß nicht, also ich kann mir nicht erklären, was man sich davon versprochen hat. Was war der Hintergrund, diese Person festzunehmen, während noch 2 bewaffnete Täter, die scheinbar auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das hat auch Rösner in dem Interview gesagt, über Sprengstoff verfügten. Also er hat angedeutet, dass er was in der Tasche hat, mit dem er den Bus dem Erdboden gleich machen kann, wenn irgendwie was so nicht läuft, wie sich die beiden das vorstellen. Er hat dann, wurde dann direkt auch gefragt, was ist denn da drin? Und er hat gesagt, das erzähle ich euch doch jetzt nicht.
Und die meinen da, die können da mit ihren scheiß Sondereinsatzkommandos da kommen, da habe ich keine Angst vor, ne? Wir haben da drin so und so viele Geiseln und so weiter. Und wir sind schwer bewaffnet. Ich habe in der Tasche auch noch da gewisse Sachen. Ne? Also gibt einen Knall und ist der Bus weg. Ne?
Wie Handlern hatten wir da?
Ich möchte da nicht drüber sprechen, was ich da drin habe, so konkret. Ne? Aber ich habe mich darauf vorbereitet, von Anfang an bei dem Banküberfall eine Geiselnahme eingeplant und so weiter und so fort. Ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen im Moment.
Wobei ich da glaube, dass er da gefunkert hat.
Er kann,
sonst hätte man später noch darüber berichtet, dass da irgendwas gewesen wäre. Und dann wären auch spezielle Polizeiaktionen, die dann im Verlauf passieren, glaube ich, auch nicht so ausgeübt worden.
Das ist aber, richtig, aber das wusste aber man
ja zu dem Zeitpunkt nicht. Vor allem hat er nie Probleme,
man wusste ja nicht, das hätte ja stimmen.
Und warum sollte er an der Stelle sagen, ja, das sage ich euch doch jetzt nicht. Er hatte auch sonst kein Problem damit, alles offen zu legen.
Ja, klar. Gut, aber auf jeden Fall, es war ja bewusst, dass diese Personen bewaffnet sind, dass sich da zwei Personen mit fast 30 Geiseln in einem Bus befinden. Und warum man dann auf die Lebensgefährtin zugreift und die dann festsetzt, während die Geiselnahme eigentlich noch in vollem Gang ist, das hat sich zumindest mir in keiner Weise erschlossen, was der Hintergrund dafür war und warum diese Entscheidung getroffen wurde.
Naja, das war halt das, was wir vorhin gesagt haben, was denn halt passiert, wenn man spontan handelt oder vielleicht aus der Emotion heraus begründet oder aus der Situation bedingt und nicht einfach nur wie in der Gaststätte daneben sitzt und sich das erstmal anguckt. Warum das jetzt ausgerechnet in dieser Situation passiert ist, das wurde ja auch nie so ganz dann aufgeklärt. Aber was dann daraus gemacht wurde, ist ja eigentlich das viel Schlimmere. Ich fand es jetzt auch nicht schlimm, dass sie natürlich, also einerseits muss man sagen, dass der Rösner in der Situation ja auch immer noch dieses Kind bei sich hatte und auch immer noch bedroht hatte. Da gab es ja auch eine Aufnahme, wie er da mit der Pistole rumgefuchtelt hat. Und dass die Polizei ausgerechnet in dieser Situation dann zu so einer Aktion greifen, ist wirklich unverständlich. Aber was dann passiert, ist halt das viel Schlimmere. Er hatte ja dann Rösner damit gedroht, nach 5 Minuten, wenn Frau Löblich nicht wieder zurück in den Bus kommt, Geiseln zu erschießen. Und dann kommt wieder das absolute Polizeiversagen halt in dem Fall wieder ins Spiel, wo dann einfach schon die Freundin von Rösner, also die Löblich, schon weggefahren wurde vom Tatort. Dass dann der Schlüssel für die Handschellen abgebrochen ist und sich das alles so weiter verzögert hatte. Und Rösner, dass ja die ganze Situation auch als Provokation aufgefasst haben muss, dass dann halt seine Freundin da quasi von der Polizei festgenommen wurde. Und die Polizei wollte dann die Löblich zurückführen in den Bus, aber das dauerte alles so lange, dass dann halt das Unvorstellbare passiert ist. Und da muss man sagen, das Ding geht halt wirklich aufs Konto der Polizei, muss man das auch sagen.
Also was ich da noch ganz kurz erwähnen möchte, also es war ja nicht belegbar. Handelt sich angeblich um eine Einzelentscheidung von Personen, die dazu gar nicht befugt waren, die sich in dem Moment dazu entschieden haben und die wohl auch von ihrem Handeln überzeugt waren, weil das Funkgerät war aus, man hat die erst nicht erreicht, die hatten die Frau quasi in Gewahrsam und sind mit ihr ans andere Ende von dieser Raststätte gefahren. Und dass dann auch noch der Schlüssel abbricht, ist für mich eigentlich, also solche Zufälle gibt es meines Erachtens nicht. Für mich war das vorsätzliches Verzögern, weil die beiden wohl überzeugt waren. Es wurde auch so erwähnt von den Leuten, die vor Ort waren, dass die eigentlich damit nicht einverstanden waren. Die wollten die eigentlich nicht gehen lassen, sei es aus Trotz oder sei es vielleicht auch aus Überzeugungen in der Situation heraus, aber die wollten die einfach nicht gehen lassen. Und dann hat sich das, wie Chris schon gesagt hat, soweit verzögert, dass es zum Unvorstellbaren gekommen ist. Degowski ist scheinbar dann ja ausgerastet und wollte dieses 10-jährige Mädchen erschießen, was aber ihr 15-jähriger Bruder Emanuele Di Giorgi verhindern wollte. Also man hat es auch auf Bildern noch aus Bremen gesehen. Das ist auch sehr, sehr dramatische Aufnahmen, wie er da schützend den Arm um seine kleine Schwester legt und die beiden und Kinder sagen, verängstigt
in diesem Bus sitzen. Das, was ich vorhin schon ansprechen wollte, dass diese Bilder sich halt dann noch mehr verfestigen, wenn du siehst, dass diese beiden Gesichter, die halt so im Mittelpunkt dieser Aufnahmen aus dem Bus standen, wo halt die Kamera über die Geiseln fährt, dass diese beiden Gesichter von diesem Mädchen und dem Jungen so im Mittelpunkt standen und dass das dann im Nachhinein noch so eine Brisanz kriegt, ist halt auch verdammt krass einfach nur.
Und es ist ja alles in Bild und Ton dokumentiert. Man kann das alles nachschauen. Man sieht genau, wie Löblich wieder zu dem Bus zurückgeht. Kurz nachdem das dann passiert ist, also vielleicht noch ganz kurz zur Chronologie, Emanuele Di Giorgi hat sich dann wohl schützend über seine kleine Schwester geworfen und Degowski hat ihn dann erschossen. Also hat ihm in den Kopf geschossen. Es ist alles innerhalb von wenigen Sekunden passiert. Man hat den Schuss gehört in den Aufnahmen, die da zu sehen sind. Man sieht die Beamten, wie sie dann scheinbar überrascht irgendwie schnell durch die Gegend laufen, wie so ein Haufen aufgescheuchter Hühner, um es jetzt mal überspitzt zu sagen. Und sieht dann, wie die Löblich wieder zu dem Bus hingeht und dann ranklopft, sagt, macht auf. Und gleichzeitig wird aber der tote Emanuele dann rausgetragen und auch wieder von, das ist jetzt einer der Punkte, die Toni von angesprochen hat, was man der Presse auf jeden Fall zugute halten muss. Ein Rettungswagen war nicht vorhanden. Da hat scheinbar keiner damit gerechnet, dass bei einer Geiselnahme, die von bewaffneten Tätern durchgeführt wird, da vielleicht jemand verletzt werden könnte. Deswegen musste auf die Schnelle noch ein Rettungsfahrzeug gerufen werden, was nicht zur Verfügung stand. Das sieht man auch wieder. Das war dann wohl in dieser Raststätte, wo dann irgendwie gesagt wird, ruf doch mal den Rettungswagen. Und er dann so, ja.
Und der Tankwart.
Der Tankwart irgendwie. So, ja, also jetzt, wo soll ich denn jetzt hier den Rettungswagen irgendwie so? Und dann, also komplett, es ist einfach, man kann es nicht in Worte fassen. Und zeitgleich wird dieser Tote aus diesem Bus rausgetragen und auch wieder von Pressemitarbeitern, die dann sagen: Mach Platz, wir brauchen einen Krankenwagen, aber es nicht versäumen, den Kopf nochmal hochzuhalten von dem zu dem Zeitpunkt schwer verletzten Jungen, um noch das beste Bild zu bekommen.
Von einem Kind.
Von einem Kind. Und auch das ist also für mich, alle Rettungsversuche und alles rechtfertigt dieses Verhalten für mich nicht. Das wird dadurch weder negiert noch irgendwie beschönigt, sowas ist einfach menschlich die aller unterste Schublade. Wenn da ein Mensch in meinen Armen verblutet und ich trotzdem immer noch, auch wenn ich ihn gerade rette, trotzdem immer noch im Kopf habe, okay, ich muss jetzt aber noch hier den Kopf so ein bisschen drehen, dass ich das beste Bild bekomme, das ist wie ein Film.
Ich bin auch der Meinung, spätestens ab dem Punkt, als das erste tatsächlich Opfer gab, da sollte auch keine Menschlichkeit mehr entstehen und keine direkten Gespräche mit dem Täter von Seite der Presse und all diese Sachen, die ja dann später immer noch erfolgt sind. Ich finde, ab diesem Punkt, wo es wirklich umkehrbar war, ich meine, bis dahin, es war schon ein ziemlich schlimmer Fall, aber es war eben eine Geiselnahme, die hätte gelöst werden können und Rösner hat sich so ein bisschen vor der Kamera aufgespielt als jemand, mit dem vielleicht zu verhandeln wäre, aber ab diesem Punkt finde ich eben auch, also alles, was auch von hier an passiert, dass die Medien immer noch versuchen, so auf beste Freunde zu machen mit den Tätern und so. Ab dem Punkt finde ich das auch verständnislos. Welchen Zeitrahmen hatte er gegeben, wann sie wieder zurück im Bus sein soll? Hatte 5 Minuten? Das ist aber auch schon wieder so ein kurzsichtiges und absurdes Denken auf Seiten der Täter. Natürlich wird das nicht innerhalb von 5 Minuten passieren. Dafür ist die Die Befehlskette einfach zu groß. Niemand kann innerhalb von 5 Minuten entscheiden. Ich meine, sicher nicht der
Ja, aber der Täter denkt ja nicht. Der Täter denkt ja nicht.
Ja, aber soll. In so
einem Moment. Nee, und er hat ja angenommen, sie wäre noch in der Nähe.
Der Polizist, der die Verhaftung vorgenommen hat, kann niemals selbst entscheiden, sie wieder freizulassen. Das wird niemals innerhalb von 5 Minuten passieren. Und deswegen will ich, also ob sie nur rational denken oder nicht, was sie offensichtlich nicht tun. Ich finde, ich will es nur nochmal betonen, auch wenn es eigentlich klar sein müsste, der Mord geht natürlich auf Kosten der beiden Vollidioten und nicht auf Kosten der Polizei. Ganz im Ernst, also auch nach 5 Minuten dann wirklich zu sagen, okay, sie ist nicht wieder da, wir sollten jetzt jemanden erschießen, dann müsste man doch, das ist für mich einfach unverständlich. Selbst wenn der verhaftende Polizist, der sie gerade an der Handschelle hatte und die vielleicht noch um die Ecke standen und gesagt haben, okay, lassen wir sie jetzt frei, hätte er das niemals entscheiden können, nie im Leben. Er wäre für immer seinen Beruf los gewesen und vermutlich, weiß ich nicht, was für rechtliche Folgen vielleicht noch gefolgt wären, vielleicht sogar Mittäterschaft, wer weiß, was sich Gerichte alles ausdenken können, in dem Moment, wo er einfach die Handschellen aufschließt und eine Täterin fliehen lässt. Das geht einfach nicht.
Ja gut, scheinbar konnte er auch selber entscheiden, dass er sie festnimmt. Das hat ja auch niemand
entschieden. Na gut, da haben sie gesagt, sie wissen nicht mehr, wer den Befehl gegeben hat, was auch absurd ist. Vermutlich gab es dann hinterher einfach eine Vereinbarung, dass niemand das rumspricht oder so.
Also ich will keine Verschwörungstheorie spinnen, aber die ganze Situation klingt für mich schon so nach einer gescheiterten Befehlskette. Also ich glaube wirklich nicht, aber das ist jetzt wirklich nur mein subjektives Empfinden aus dem, was man halt mitbekommen hat, dass die Polizisten das alleine entschieden haben. Also aber, ich glaube schon, dass da irgendwo was, eine Absprache oder so stattgefunden hat und dass man diese Situation, die ja schief gegangen ist, später irgendwie rechtfertigen musste.
Ja. Aber bevor wir uns eine Sache noch, selbst wenn es einen Befehl zu dem Zugriff nicht gab, jetzt mal ganz, ganz praktisch gesehen, im Alltag beobachtet ein Polizist ein Verbrechen und nimmt einen Täter fest. Das wäre ein ganz normales Verhalten. Also sagen wir, ein Polizist auf Streife, der muss ja nicht erst irgendeinen Befehl bekommen, aber den Täter dann also eigenmächtig wieder freizulassen, das wäre dann schon, also weiß ich nicht, ein Berufsvergehen oder vielleicht sogar eine Straftat. Also das ist ja eigentlich eine ganz praktische Sache, dass man vielleicht einen Moment als Polizist ergreift und einen Täter festnimmt, aber nicht unbedingt, dass man ihn freilässt. Das wollte ich nur nochmal richtigstellen.
Aber ohne die Situation hätte es aber halt wahrscheinlich den toten Jungen nicht gegeben, ne?
Das ist der Punkt, ja. Also
Warte, kurz, bevor wir es vergessen, ich wollte noch diesen einen Aspekt mit reinbringen, bevor wir dann schon weitergehen auf unserer Flucht, in Anführungszeichen. Es gab ja auch noch die Situation, auch an dieser Raststätte, in der dann Degowski das erste Mal vor die Kamera getreten ist zum Interview, während er dann auch erstmals die auch für den Fall wichtige Geisel Silke Bischoff bei sich hatte und mit der Waffe bedroht hat und dabei ein Interview gegeben hat. Das war ja auch an der Raststätte. Und das fand ich auch krass, dass auch dort die Kameras draufgehalten haben, obwohl dort wirklich gerade vor Ort, vor laufender Kamera, eine junge Frau, ein junges Mädchen mit einer Waffe bedroht wurde. Mit einer Waffe am Schädel.
Und offensichtlich und sagt, was sie sagen
dem Täter, muss. Der das... Genau. Und dem Täter dort diese Plattform trotzdem gebeten wird. Auch noch so gefragt, wie viel geht's dir und sowas. Weil auch, wird ja auch nicht das letzte Mal sein. Und das war auch, das ist einfach absurd. Einfach absurd.
Wobei ich fast, also auf mich hat es fast so gewirkt, dass sie gar nicht mal unbedingt das sagt, was ihr die, also ich glaube nicht, dass ihr die Täter vorher gesagt haben, du sagst das und das. Das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Ich glaube, sie hat es einfach nicht fassen können. Sie sagt es ja auch dann später noch. Ich krieg diese ganze Situation eigentlich nicht mit. Das läuft natürlich so, nicht. Läuft die, so, ich stehe neben mir, ne?
Die Gefahr ist ihr nicht bewusst.
Genau, es ist ihr einfach nicht bewusst, weil der Körper...
Wäre dir auch nicht. Wäre dir wahrscheinlich auch nicht, weil halt sehr viele Leute auch drumherum stehen.
Der Körper hat ja auch Schutzmechanismen. Wenn du dir jetzt, wenn man sich jetzt bewusst macht, dieses junge 18-jährige Mädchen steht an der Schwelle zum Tod. Die könnte jederzeit durch die Hand eines unberechenbaren Verrückten den Tod finden. Da muss man ja verrückt werden, wenn man sich diesen Gedanken so überlegt und man auf sich selber projiziert, dann muss man ja eigentlich den Verstand verlieren. Und ich denke, das ist so eine Schutzreaktion, die der Körper dann hat, um zu sagen, okay, ich schotte das jetzt ab, ich blende das aus, das ist für mich jetzt was ein ganzes Stück weit weg passiert, aber nicht unmittelbar mir selbst. Und das, ich glaube, das war so der Punkt, deswegen hat sie auch gesagt, ich glaube eigentlich nicht, dass er abdrückt, ich fühle mich eigentlich so ganz gut, das war so die Aussage. Wie geht's Ihnen mit der Waffe am Kopf? Das war die Frage vom Journalisten. Das ist auch was man nicht vergessen kann.
Viel wichtiger ist noch, sie sagt ja auch, sie greift ja auch indirekt die Polizei an in diesem Interview, in dem sie sagt, dass sie glaubt erstmal so in dem Sinne, dass ihr nichts weiter passiert und dass sich alles auflöst, wenn die Polizei einfach mal das macht, was sie machen sollte. Und sie sagt ja, das hat die Polizei bis dahin nicht gemacht und kritisiert wirklich als Geisel öffentlich vor laufenden Kameras die Aktion der Polizei, beziehungsweise die
aber das habe ich schon ein bisschen anders verstanden. Ich glaube, Silke war doch auch diejenige, die noch ziemlich am Anfang, ich glaube, bei einem der ersten halt, also noch bevor die Sache mit dem Bus passiert ist, war sie da auch schon als Geisel dabei?
Nee, sie kam im Bus, okay.
Auf jeden Fall gab es eine Geisel, die tatsächlich von den Tätern gezwungen wurde, ans Telefon zu gehen und zu sagen, die Polizei ist daran schuld, dass wir gerade nicht freigelassen haben. Ich glaube schon, dass die Geiselnehmer, also ich glaube nicht, dass ihr hier ein Text vorgegeben wurde, aber für mich war die Situation eigentlich ziemlich eindeutig so, dass die Täter vermutlich während dieser gesamten Zeit im Bus diese ganzen Stunden immer wieder gesagt haben, die Polizei ist schuld, wir tun euch nichts, wenn die Polizei dieses nicht macht. Und wirklich diese ganze Zeit, dieses, was man ja auch in den Interviews gemerkt hat, dass sie die ganze Zeit immer wieder sagen, wenn die Polizei nicht das machen würde, wärt ihr längst frei, all diese Sachen. Und das in dieser Situation hier, in diesem Interview, ich glaube nicht, dass sie nicht begriffen hat, in welcher Situation sie ist, sondern das war, also für mich hat sich das schon so sehr danach angefühlt, wie ich stelle mich so gut wie möglich mit den Tätern, damit sie, weiß nicht, damit sie mich nicht hassen oder damit ich... mit ihnen einfach gut stehe, weil dann passiert mir auch am wenigsten. Und es war schon immer so ein bisschen die Verzweiflung zu merken, während sie das gesagt hatten, nö, ich fühle mich gerade nicht bedroht. Ich denke nicht, dass die mir was antun werden. Es war für mich die ganze Zeit so, ja, ich bin jetzt lieber mal kurz auf Seite der Täter, weil sonst könnte jederzeit eine Kugel aus dieser Waffe kommen. Den Eindruck hat es für mich. Also es wirkte schon so, als wäre sie gezwungen, das zu sagen, nur nicht, es wurde ihr nicht vorgegeben, sondern sie ist einfach gezwungen, das zu sagen, weil sonst, ja, was passiert sonst, wenn sie wieder im Bus sind?
Sind Sie wirklich bereit, Leute umzubringen?
Ja.
Wie geht es Ihnen mit der Pistole am Hals?
Ja, eigentlich ziemlich gut dafür. Mir ist es alles gar nicht so bewusst irgendwie.
Zu jung.
Können Sie sich vorstellen, dass er wirklich erdrückt?
Nein.
Eigentlich nicht.
Ja, lässt sich im Nachhinein schwer feststellen. Also auf jeden Fall bezeichnend ist diese Szene, in der Degowski diesem jungen Mädchen die Waffe an den Kopf hält und das Ganze wird mitgefilmt, quasi zeitgleich, als die löblich festgenommen wird. Und ist ja auch bezeichnend wieder für den kompletten Fall. Also es ist auch wieder ein weiteres Sinnbild dafür, wie dieser Fall medial ausgeschlachtet wurde. Im weiteren Verlauf, was man vielleicht noch erwähnen sollte, der Kassierer aus der Bank, der ja mittlerweile auch schon, ich glaube, irgendwie über 24 Stunden sich dann in der Gewalt dieser Geiselnehmer befunden hat, und die Frau aus der Bank, die wurden dann freigelassen an dieser Raststätte. Also die beiden Urgeiseln, um es jetzt mal so auszudrücken, die hat man dann gehen lassen, damit die endlich um es mal mit den Worten der Täter zu beschreiben, nach Hause gehen können. Und hat in dem Zuge dann zwei Journalisten als Geiseln mitgenommen, also im Austausch, und ist dann mit den Geiseln weitergefahren auf der Autobahn in Richtung Niederlande, also in Richtung Holland, über die holländische Grenze hinweg. Hat sich dann auch wieder über mehrere Stunden natürlich hingezogen. Und dann ist zum ersten Mal ein ich nenne es jetzt mal einen Wendepunkt, auch von der Polizei, vom polizeilichen Umgang mit diesem Fall eingetreten, weil die niederländische Polizei sich ja doch anders verhalten hat als die deutsche Polizei.
Richtig, die haben, obwohl Rösner das dachte, seine Absicht war ja, nach Holland erstmal zu flüchten, weil, es war die Aussage, das Zitat, zumindest in dieser Dokumentation, weil die freundlicher seien, die holländischen Polizisten, ja. War dann aber nicht so, die haben dann eher so gar nicht mit sich verhandeln lassen und haben dann dafür gesorgt, dass zumindest die Kinder erstmal freigelassen werden, sonst passiert hier erstmal gar nichts. Das haben Rösner und Degowski dann auch veranlasst und dann wurde weiter verhandelt und dann gab es tatsächlich auch einen neuen Fluchtwagen, dann übrigens auch mal einen BMW, wie gewünscht. Also die haben da quasi mehr erreicht, die holländischen Polizisten, als die deutschen Cops in den 24 Stunden zuvor letztendlich. Und das führte, man muss dazu sagen, das Ganze lief auch nicht ganz glimpflich ab, das muss man dazu sagen, das hätten wir jetzt beinahe vergessen, aber es gab dort ein weiteres Todesopfer. Sollte man nicht außer Acht lassen. Und zwar ist das Fluchtfahrzeug mit einem Polizeiauto zusammengestoßen und einer der holländischen Polizisten ist dabei tödlich verunglückt. Aber es führt halt dazu, dass letztendlich ein neues Fluchtfahrzeug da war. Und dort haben natürlich nicht alle Geiseln aus dem Bus hineingepasst. Und letztendlich lief es darauf hinaus, dass nur noch zwei Geiseln mit an Bord waren, neben Löblich, Degowski und Rösner. Das war dann Silke Bischoff, die wir halt schon kennen von diesem Interview, über das wir gerade gesprochen haben, das blonde Mädchen mit der Pistole am Kopf, und ihre beste Freundin. Die waren jetzt in der Gewalt der Täter.
Ganz kurz noch eine Sache, muss ich noch richtig stellen. Also die sind wohl nicht mit dem, also die Polizei ist nicht mit dem Fluchtfahrzeug kollidiert, sondern mit einem LKW. Also die sind mit einem LKW zusammengestoßen, als die das Fluchtfahrzeug verfolgt haben, so habe ich es zumindest gelesen. Ja, nee, ist und korrekt, dabei ja. ist der Polizist umgekommen. Was ich noch ganz kurz dazu erwähnen will, auch das finde ich eine wichtige Sache, die niederländische Polizei erreicht hat, die der deutschen Polizei scheinbar abging. Sie haben erreicht, dass die Medien weitestgehend ausgeschlossen wurden. Die haben an der Grenze die Medien bereits aufgehalten, weil man muss sich das immer so vorstellen, man sieht es auch auf den Fotos, von Gladbeck nach Bremen, von Bremen zur Raststätte und nach Holland waren die Medienautos immer dabei. Dieses Fluchtfahrzeug war immer umringt, das sieht man auch auf den Videos, von zahlreichen Presseautos, von Autos von Journalisten, und dieser Schwarm, der dieses Auto da umgeben hat, der wurde erstmals in Holland oder beim Überfahren der holländischen Grenze so ein bisschen zerstreut. Natürlich haben die sich Schleichwege gesucht, um dann trotzdem irgendwie wieder nach Holland zu kommen und haben die Verfolgung sozusagen wieder aufgenommen. Aber die Polizei hat zumindest erstmal gesagt, die Presse kommt hier nicht rein. Das geht euch in dem Sinne nichts an. Beziehungsweise da stehen Menschenleben auf dem Spiel, und hat da klare Worte gefunden und hat zumindest versucht, die Presse auszuschließen. Also das finde ich auch wert, es mal zu notieren.
Größte hat ja auch aus dem fahrenden Bus heraus auf zu nahe kommende Journalistenautos und Taxis auch geschossen. Man hat das später gesehen, als dann quasi das Fluchtfahrzeug gewechselt wurde. Der Bus war komplett durchlöchert von Einschusslöchern. Die ganzen Scheiben waren kaputt, weil Rösner zwischenzeitlich immer wieder Schusssalven auf fahrende Autos abgegeben hat. Aber generell hast du recht, es ist schon ein abstruses Bild, dass auch teilweise der Polizei nicht ermöglicht wurde, die Verfolgung gezielt aufzunehmen, weil halt permanent eine Kolonne von Journalisten am Arsch des Busses klebte, was einfach nur krass ist. Und da sieht man dann doch, dass halt auch die Polizeiarbeit, so ungünstig wie sie auch verlaufen ist, von den Journalisten auch behindert wurde, definitiv.
Ja, also wie du schon gesagt hast, man hat zumindest erreicht, in Anführungszeichen, dass sich die Zahl der Geiseln wesentlich verkleinert hat, nämlich nur noch auf diese beiden Mädchen, die dann in dem neuen Fluchtwagen, einem BMW, den haben sie dann natürlich auch wieder mit zahlreichen Mikrofonen und Peilsendern ausgestattet und mit einem Mechanismus, bei dem man per Fernbedienung den Motor ausschalten kann. Auch sehr komisch, da kommen wir dann gleich noch dazu, was da dann passiert ist, aber man hat diesen Fluchtwagen auf jeden Fall präpariert und die beiden haben das wohl auch, ja, wussten es vielleicht, aber haben es vielleicht trotzdem im Kauf genommen, um dann weiterzukommen mit den Geiseln. Und was da dann so passiert ist in Holland und auf dem Weg nach Deutschland zurück, ist tatsächlich, so ironisch wie es klingt, aufgrund der mangelnden Dokumentation nicht ganz so zu 100% klar wie der Rest des Falles. Alles andere, ja, es klingt jetzt so, das klingt jetzt wieder so voyeuristisch, aber es ist wirklich ja so, dadurch, dass alles bis dato dokumentiert war, war ja immer klar, was passiert. Da gab es wenig Raum für Spekulationen. Man hat immer gesehen, gehört, manchmal sogar beides, was da geschehen ist. Und das ist in Holland und auf dem Weg und wieder zurück, ist das Einzige, was eben halt aufgrund der mangelnden Presse, die da vor Ort war oder die da hingekommen sind, ist es eben nicht eindeutig überliefert. Also was man wohl, was man in der Recherche auch festgestellt hat, die Fernbedienung, mit der man den Motor dann irgendwann ausschalten wollte, die war dann plötzlich nicht mehr auffindbar.
Also natürlich nicht.
Die hatten sie irgendwie nicht dabei, die war dann irgendwo woanders, was auch schon wieder äußerst befremdlich wirkt auf Außenstehende. Und es hat sich dann wohl auch in diesem, ich nenne es jetzt mal, in diesem Rumgeballer, was Rösner da immer wieder gemacht hat, weil er in diesen Presseautos immer wieder Polizisten vermutet hat, hat sich dann wohl auch mal ein Schuss gelöst, der dann die Freundin, die Marion Löblich, dann auch noch irgendwie ins Bein getroffen hat. Also auch ganz, ganz, ganz dubios irgendwie, wo man dann irgendwie noch gehört hat, wie Rösner gesagt hat, das wollte ich nicht, es war ein Versehen oder irgendwas. Also es ist alles äußerst nebulös, was da dann passiert ist, aber letztlich, wie gesagt, man hat sich dann auf zwei Geiseln beschränkt und ist in dem neuen Fluchtwagen wieder zurück nach Deutschland gefahren und hat dann aber trotzdem auch nochmal angehalten in Wuppertal und hat sich dann mit Medikamenten wohl versorgt, auch mit einem Teil des vorher erbeuteten Geldes dann bezahlt und ist dann schließlich weiter auf der Autobahn nach Köln gefahren, wo sie sich dann, so wurde es überliefert, in die Innenstadt verirrt haben. Also sie haben sich dann irgendwie verfahren und waren dann aber plötzlich in der Fußgängerzone von Köln.
Und das Bild, was sich da abgegeben hat, war dann wirklich, überbietet alles an Skurrilitäten und Absurditäten, die wir bisher schon hatten, überbietet Köln dann wirklich noch. Du siehst halt dieses, die ersten Aufnahmen, die da entstanden sind, siehst du halt, wie dieses Fluchtfahrzeug mitten in der Innenstadt steht. Ich weiß nicht, wer schon mal in Köln war, der kennt das vielleicht auch, das Szenario, wo das da sich abgespielt hat.
Das ist die breite Straße. Also die breite Straße ist eine relativ bekannte Einkaufs- und Fußgängerstraße in Köln in der Nähe vom Dom.
Und dementsprechend war auch absehbar, dass relativ schnell Passanten wieder aufmerksam werden und auch Journalisten wieder aufmerksam werden auf dieses Auto. Und es hat nur wenige Minuten gedauert, bis das komplette Fluchtfahrzeug mit den drei Täter bzw. Täterinnen und den beiden Geiseln umzingelt war von Journalisten und Passanten, die wirklich quasi wie eine Heerschar drumherum sich versammelt haben, einen Kreis gebildet haben. Und was sich dann abspielte, das ist dann wirklich das, wo sich dann auch die Journalisten, gut, die konnten sich vorher schon nicht mehr rausreden, aber da wurde es unerträglich, wie die Journalisten teilweise gehandelt haben. Sie haben geredet mit Rösner und Degowski, als wären das Kumpels. Sie haben sich geduzt. Sie haben wirklich fast schon penetrant gefragt, können wir was für euch tun? Wollt ihr einen Kaffee haben? Oder sie haben sogar dann Gebäck und Kaffee an die Gangster verteilt. Das wurde ganz gut in der Dokumentation als kumpelhaft beschrieben und genauso haben sie sich wirklich verhalten. Und absurde Szenen haben sich da dargestellt. Da gab es den einen Journalisten vom Kölner Express, glaube ich, war es Udo Röbel, der war später dann auch Chefredakteur, passenderweise von der Bild am Sonntag. Und wie er dann auch teilweise dafür sorgt, dass dieses Fluchtfahrzeug sich so erstmal ganz langsam mit ein paar rollenden Metern vorwärts bewegen kann, wie er die Leute beiseite schiebt und dann diesen aus meiner Sicht sarkastischen Spruch von sich gibt, es geht hier um Menschenleben, macht mal Platz, aber das fand ich krass. Und später hat der eine Journalist, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, auch noch gesagt, dass sich die Journalisten dort vor Ort wirklich, und er hat sich auch dafür entschuldigt im Nachhinein, wirklich wie im Rausch befunden haben, völlig außer Kontrolle mit dieser Situation, so hautnah an einem Tatort zu sein und so hautnah dabei zu sein. Sie sind dann einfach unverfroren ans Auto rangegangen, haben Interviews mit allen Beteiligten geführt, sie haben wieder diese Silke Bischoff interviewt und wie geht's dir? Und sie saß dann auch wieder, wie gesagt, kann man sich jetzt so bestreiten, ob sie dort locker oder gestellt, was Toni schon gesagt hatte, hinten im Auto saß und sie haben dann da gemütlich drin geraucht, Degowski immer mit der Pistole am Anschlag, dann haben sie die Löblich interviewt und sie haben auch ganz locker gelacht zusammen, auch ein paar Scherze gemacht.
Da haben sie aber auch schon klar gezeigt, dass sie Angst hatten, die Geiseln. Da haben sie ja ganz klar gesagt, wir haben ein bisschen Angst, dass das jetzt hier nicht funktioniert und dass die und so weiter. Also da hat man dann wirklich schon eindeutig gemerkt, dass sie ziemlich Panik hatten, finde ich.
Ja, aber ich fand zum Beispiel das abstrus, wie sie denn die Löblich interviewt haben und die Geiseln, wie verhalten die sich? Ja, sie ist ein bisschen nervös, aber sie hier hinter mir, die ist ganz ruhig und da, das ist alles okay. Ja. Sie brauchen ja auch keine Angst haben, ihnen passiert ja auch nichts und so weiter. Und das ist eine Situation wirklich, also das ist, du denkst mit, von Schritt zu Schritt bei diesem Fall, das könnte nicht absurder werden, aber es wird immer noch überspitzter. Und es, als hätte das gereicht, steigt ja dann ein Journalist dann später auch noch in dieses Fluchtfahrzeug hinein, weil auch vorher keine Polizisten eingegriffen haben. Sie standen dort wirklich anderthalb Stunden lang in der Innenstadt in Köln, in der Breiten Straße, und es waren keine Polizisten. Vielleicht waren da ein paar Zivilfahnder unterwegs etc. Irgendwann kurz bevor das Auto weitergefahren ist, hat sich ja dann noch ein Kriminalbeamter auch noch zu Wort gemeldet. Aber ansonsten ist dann nichts passiert und da standen wirklich hunderte von Leuten rum, zig Journalisten, die da mit der Kamera drauf gehalten haben und absurd, einfach absurd.
Also ich denke, was man in dem Moment das erste Mal so wirklich gesehen hat, war auch Degowski, weil Degowski war ja vorher immer so ein bisschen im Hintergrund, man hat ihn zwar auf Bildern gesehen, aber ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt ist er noch nicht zu Wort gekommen vor der Kamera, ja, zumindest doch, nicht nennenswert. Das Interview mit Silke Bischoff, was dann war, aber da hat er ja auch, zumindest in dem, was ich gesehen habe, wenig gesagt. Er hat ja, das meiste war, wurde ja an Silke Bischoff direkt gerichtet, er hat nur ein, zwei Sätze irgendwie fallen lassen. Und in dem Fall ist er jetzt erstmals wirklich selber ausführlicher zu Wort gekommen. Und ich denke, da hat man, also so ging es mir zumindest, ich habe dann wirklich auch gesehen, wie sehr dieser Mann unter Strom stand. Das war ja das, was Rösner vorher immer wieder angedeutet hat, mein Kumpel ist brandgefährlich, hat er vorher mal gesagt. Der dreht jeden Moment durch und man hat auch gesehen, er hat sich ständig umgeschaut, hat immer geguckt, hat hinter jedem Reporter, der sich da genähert hat, einen Polizisten vermutet und da gab es auch eine Szene, er hatte ja dann die ganze Zeit die Waffe am Kopf von Silke Bischoff und in einer Szene von diesem TV-Interview aus diesem Auto heraus hat man dann auch gesehen, ich habe nicht verstanden, worum es da jetzt dann genau ging, aber wo er dann etwas aufgebrachter wurde und er hatte dann wirklich die Pistole dann nicht nur so leicht an den Kopf gehalten, sondern wirklich dann auch ans Kinn gedrückt. Und in dem Moment hat man auch gesehen, wie verzweifelt und wie fix und fertig auch die Geisel dann schon war. Also das war dann auch wieder so ein Moment, wo man gedacht hat, da spielen sich höchst dramatische emotionale Szenen ab. Menschen, die für ihr Leben emotional vernarbt sind danach und die umstehenden Journalisten haben trotzdem in diesem kumpelhaften Ton so, auch zu den Geiseln, na, wie geht's dir denn jetzt so als wäre es halt einfach nur irgendwie so ein dahergelaufener, keine Ahnung, also man findet da eigentlich keine Worte dafür. Und das war für mich das, was ich vorhin gemeint habe mit dieser Entmenschlichung. Man ist einfach mit dieser Situation so umgegangen, als würde es sich um eine Reportage aus einer Kartonfabrik handeln. Und was ganz alltäglich ist, das wurde alles so veralltäglicht und normalisiert, dass das eigentlich mit einem schweren Verbrechen, so wie die Handhabe war, für mich dann gar nichts mehr zu tun hatte. Das hätte sich auch um eine ganz normale Reportage über die Entwicklung der Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen handeln können, so wie darüber dokumentiert und berichtet wurde. So. Also,
und jetzt stell dir mal vor, du kannst es dir nicht vorstellen, niemand kann sich das vorstellen, aber du sitzt dann in diesem Auto als Silke Bischoff und hast vielleicht die Vermutung, okay, hier dieses Auto, hier sind zigtausend Leute drumherum. Irgendwo, vielleicht wird diese Sache hier enden. Wir kommen hier vielleicht gar nicht mehr weg mit diesem Auto. Und dann kommt ein Journalist an und bietet sich an, dieses Auto einfach noch so zurück auf die Autobahn zu führen. Du denkst, es könnte hier enden und dann geht dieses Drama dann einfach noch weiter. Wie demoralisierend es auch sein muss. Und da muss man auch sagen, da ist dann auch, gut, die Journalisten haben hier schon definitiv mehrere Grenzen überschritten, aber dass dann wirklich jetzt der eine Journalist, wir hatten ja den Pressefotografen, den, wie hieß er noch, Toni Meyer am Anfang, der da
Peter die Verhandlungen geführt hat.
Ja, genau, der hat ja noch quasi mehr oder weniger hilfreich sozusagen die Aufgabe der Polizei übernommen, aber dass dann hier dieser Reporter von dem Express wirklich gezielt in das Fahrzeug der Täter einsteigt und die Flucht mehr oder weniger begleitet und mit ermöglicht, ist schon wieder eine weitere Stufe dieser ganzen Sache.
Der spätere Bild-Chefredakteur war das im Übrigen.
Ja,
sollte man vielleicht, kann man noch, hast du es vorhin schon gesagt? Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen, aber genau,
Udo Röbel, also der. Ja, so einer hätte gar keinen passenderen Job kriegen können als Chefredakteur.
Passte wie die Faust aufs Auge. Was mich dann auch nochmal so ein bisschen zusätzlich nochmal schockiert hat, war auch, dass die Menschen um dieses Fahrzeug herum, also nicht nur Presse, sondern auch Schaulustige, ja einfach auch nicht weggegangen sind. Es war ja mitten in der Fußgängerzone, das Auto war umringt. Rösner wollte dann wegfahren, aber konnte nicht, weil halt einfach Menschen Menschenmassen außenrum standen, die keinerlei Anstalten gemacht haben, sich irgendwie zu entfernen. Und dann kam das,
trotz was du angesprochen
hast, genau, trotz der Schusswaffen. Er ist dann ausgestiegen, hat mit der Waffe auf die Leute gezielt. Das wirkt schon fast absurd. Und erst dann haben sich die Leute mal irgendwie dazu bequem, mal wegzugehen. Und dann kam noch, das ist auch so ein Bild, was irgendwie sich eingebrannt hat bei mir, kam noch ein Journalist, der dann diese Absperrpfeiler, die da in den Boden eingelassen sind, die man dann mit diesem Schlüsselmechanismus dann auch rausnehmen kann, wenn da Autos durchfahren müssen. Ein anderer Journalist wusste nicht, wie es geht, und er kam dann irgendwie mit Flipflops, das war ja mitten im Sommer, kam mit Flipflops und kurzer Hose dann dahin, hat diese Pfeiler dann entfernt, und dann aber das, was du angesprochen hast, dass die beiden dann rausgelotst wurden, und Udo Röbel hat sich dann, wie er auch selber in einem späteren Interview dann gesagt hat, in einer Zehntelsekunde dazu entschlossen, sich in dieses Auto reinzusetzen. Zum einen, das hat er auch ganz klar so gesagt, zum einen natürlich, um irgendwie das Ganze dazu zu führen, dass es dann vielleicht auf der Autobahn schneller beendet werden kann, und zum anderen aber natürlich auch wieder, und das hat er auch ganz klar gesagt, aus Gründen der Sensationsgeilheit. Das Wort hat er sogar so gebraucht. Also er hat wirklich gesagt, es war eine Geilheit auf diese Story, und er wollte da in dem Moment einfach hautnah mit dabei sein. Und ist deswegen, da ohne groß drüber nachzudenken, zu den Geiselnehmern ins Auto gestiegen. Und wurde ja danach dann auch noch interviewt, als er wieder rauskam. Er war ja dann Teil dieser Sensation, plötzlich.
Genau. Und auch da war wieder diese Situation, wie dann ihn jemand interviewt, also wie die Polizei ihn fragen wollte, was ist denn jetzt da drin gewesen und sowas. Und er dann auch noch ganz kurz angebunden gesagt hat, ja Leute, ich muss jetzt aber auch schnell wieder zurück. So ins Büro, ich muss jetzt die Story schreiben. Ich kann euch Polizisten jetzt nicht großartig sagen, was da eben gerade passiert ist. Er war jetzt ja auch nicht mega lange da in dem Auto. Er hat sie halt Richtung Autobahn geführt, ist dann ausgestiegen, und das Fluchtfahrzeug hat sich dann weiter Richtung, ist dann auf die A3 gefahren, Richtung Bad Honef, und dort sollte dann etwas anders als geplant dieses Geiseldrama ein Ende nehmen.
Ja, auch das ist wieder so ein Punkt jetzt. Ich glaube, es wurde auch mehrfach angedeutet und sogar gesagt, man war mittlerweile an einem Punkt, auch seitens der Polizei, wo das Ansehen der Polizei im Auge der Öffentlichkeit so weit gelitten hatte, eben durch diese ganzen in Bild und Ton dokumentierten Fehler, die gemacht worden sind. Auch schon allein die Tatsache, selbst wenn es jetzt nicht der Fall gewesen wäre, dass sich eine Geiselnahme über 3 Tage mittlerweile hinzieht. Wir waren jetzt mittlerweile beim 18. August. Begonnen hat sie am 16. August, also 3 Tage waren diese Geiselnehmer bisher schon unterwegs. Und ich glaube, es wurde dann irgendwann die Entscheidung gefällt, so wurde es auch gesagt, wir müssen das jetzt beenden, egal wie. Und das ist für mich der größte Vorwurf, den man in dem Fall der Polizei machen kann, dass da wirklich auch, zumindest haben es die Leute, die damals in den entsprechenden Positionen sich befunden haben, im Nachhinein gesagt, von Leuten die Aussage getätigt wurde, das Leben der Geiseln ist, wir müssen in Kauf nehmen, dass den Geiseln was passiert wird. Wenn die dabei umkommen, dann ist es so, sinngemäß, aber wir müssen diesen Fall jetzt endlich beenden. Und es muss auch trotz des Risikos, genau, an dieser Stelle, und es muss trotz des Risikos ein Zugriff versucht werden. Trotz des Risikos, dass diese Mädchen dann...
aber da muss ich ernsthaft die Frage stellen, was macht man an dem Punkt? Es hätte an jeder Ecke ein neuer Bus stehen können mit 20 neuen Geiseln. Also ich bin auch der Meinung, man hätte es an dem Punkt wirklich beenden. Und was soll man machen? Noch 3 Tage warten, bis sie weiter durchs Land gefahren sind? Offensichtlich waren die Täter ja nicht bereit, die Geiseln irgendwann mal freizulassen, weil sie haben sich immer verfolgt gefühlt. Und selbst wenn was komplett unwahrscheinlich ist, einfach nur noch eine leere Straße hinter ihnen gewesen wäre, hätten sie sich vermutlich immer noch verfolgt gefühlt.
Die Täter waren zu jeder Zeit bereit, die Geiseln freizulassen. Das wurde ja selbst von dem Ausgestiegenen dann nochmal betont, dass die Täter eigentlich nur darauf warten, auf eine Möglichkeit, die Geiseln endlich freizulassen. Für mich, und das ist nur meine persönliche Meinung, was man hier hätte tun können, das wurde auch von Polizeileuten, die sich da befunden haben, auch nochmal bestätigt, man hätte die beiden einfach gehen lassen sollen. Man hätte die Geiseln freilassen können. Sie haben sich da oft genug auch selbst dazu geäußert, dass sie das möchten, und hätte sie dann einfach gehen lassen können. Die hätte man höchstwahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt sowieso aufgegriffen, eben weil beide nicht unbedingt die nötige Intelligenz und auch die Weitsicht besessen hätten, sich entsprechend zu tarnen oder unterzutauchen, und auch sehr, waren ja auch von ihrer Persönlichkeit her und mit den Tattoos recht auffällig. Also für mich war das einfach so, es ist schwierig, das zu beurteilen, da gebe ich dir recht, und ich will auch mir nicht anmaßen, mir da wirklich ein finales Urteil zu erlauben, aber für mich rein aus logischer Sicht wäre das die zumindest für die Geiseln beste Alternative gewesen, wenn man sich wirklich dazu entschieden hätte zu sagen, okay, wir brechen die Verfolgung an dieser Stelle ab, wir treten in Verhandlungen mit den Personen, die ja scheinbar wirklich dazu bereit waren. Natürlich hätte auch da das Risiko bestehen können, das ist absolut klar, dass das Ganze sich verschlimmert und dass die Geiseln trotzdem zu Tode kommen, aber einen in Anführungszeichen Zugriff in der Form, wie er dann stattgefunden hat, bei dem auf jeden Fall ja die Wahrscheinlichkeit bei irgendwie 99% lag, dass zumindest eine der Geiseln stirbt, in der Form, wie es dann gelaufen ist, das war für mich persönlich ein nicht zu entschuldigender Fehler, was da passiert
ich,
ist.
Also ich bin der Meinung.
Ich gebe euch da beiden recht. Also ich gebe Toni recht, weil er sagt, dass irgendwann musste man jetzt halt wirklich eingreifen, weil wo hätte das letztendlich hinführen sollen? Weil ich finde auch den Aspekt, den Toni genannt hat, richtig, dass er gesagt hat, dass die sich wahrscheinlich weiterhin immer verfolgt gefühlt hätten, irgendwo von irgendwelchen Polizisten, seien sie nach Frankreich oder sonst wo hingefahren. Das wäre einfach so weitergegangen. Aber ich gebe dann dir, Dominik, recht, dass denn die Art und Weise, wie dieser Zugriff durchgeführt wurde, halt einfach irgendwie.
Ich bin der Meinung, also für mich ist der wahrscheinlichste Fall, dass die beiden einfach mit den Geiseln verschwunden wären. Und wir hätten vielleicht nie wieder von den Geiseln gehört, weil dieses Ganze immer wieder, ja, wir hätten sie freigelassen, wenn die Polizei nur weg wäre. Das ist einfach, also größtenteils waren das Rösners Worte und das sind Sachen, die Journalisten dann so weitergegeben haben, weil Rösner es immer wieder gesagt hat. Und das war die ganze Zeit das Muster durch alles, was er gesagt hat, immer wieder, wir hätten das längst beendet, wir wollten das alles gar nicht. All diese Sachen, ja, was kann ich dafür, ist nicht meine Schuld, wenn hier Geiseln sterben. Alles dieser totale Irrsinn, also für mich, vor allem von jemandem, der angeblich vollkommen damit einverstanden wäre, sich selbst eine Waffe in den Mund zu stecken, aber trotzdem tagelang mit Geiseln durchs Land fährt. Und ich bin der Meinung, hätte man die Verfolgung abgebrochen, wären sie verschwunden. Für immer.
Sie hätten ja auch, als der Journalist Röbel aus dem Auto gestiegen ist, da muss ja scheinbar auch die Möglichkeit gegeben gewesen, also die Möglichkeit war ja da, dass das Auto anhält und jemand aussteigt. Auch in diesem Moment hätte man die beiden Geiseln ja mit freilassen können, theoretisch. Weil scheinbar stand da ja in dem Moment gerade keine Möglichkeit, dass die Täter in Gefahr waren.
Auf jeden Fall.
Für mich spricht halt dagegen, dass sie die anderen Geiseln ja auch freigelassen haben. Also für mich ist es ja auch, zumindest kann ich es mir so vorstellen, sind ja auch Geiseln für die Täter eine Belastung.
Ja, aber sie haben ein
Stück weit. Die müssen auf die Geiseln aufpassen. Sich um die Geiseln auch ein Stück weit kümmern. Es ist immer auch, je mehr Geiseln man nimmt, desto schwieriger wird es ja aufzupassen, dass da keiner ausbüchst. Und das ist, man hat ja auch ein Stück weit Verantwortung. Klar, ich bin da absolut bei euch. Das waren zwei unberechenbare Schwerverbrecher, wo niemand voraus hätte sehen können, was danach passiert, weil das wäre genauso gut möglich gewesen, dass sie mit den Geiseln abhauen und dass man die Personen nie mehr sieht. Aber, und dabei bleibe ich, die Art und Weise, das hat der Chris eben auch schon gesagt, wie zugegriffen wurde, lässt für mich keinen anderen Schluss zu, dass ein Tod dieser Geiseln billigend in Kauf genommen wurde, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie es zu dem kommen konnte, was dann nämlich passiert ist, nämlich auf der Autobahn, ich kann es jetzt gleich auch schon mal sagen, auf der Autobahn wurde dann vom Sondereinsatzkommando dieser Zugriff durchgeführt, wurde befohlen und durchgeführt. Und was sich dann ergeben hat, das wurde nur es wurde zum Glück, muss man mittlerweile fast schon sagen, nicht in bewegten Bildern gezeigt, sondern nur in Fotos, die ein einzelner Fotograf, der da in der Nähe war, die dann gemacht hat. Da wurde dann plötzlich, also auch das ist wieder so eine Sache, vorher hat es niemanden interessiert, dass da Presse von allem möglichen Bilder macht. Und als es dann jetzt plötzlich um das Verhalten der Polizei geht, um den Zugriff, da war plötzlich dann Leute vor Ort, die Presse dann aufgehalten haben. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, ist problematisch. Aber was man gesehen hat, war, dieses Auto wurde dann überfallen. Es wurden, glaube ich, über 60 Schuss auf dieses Auto abgegeben. Auch das ist für mich was, wo ich sage, okay, da befinden sich Geiseln drin und die durchlöchern dieses Auto mit Kugeln. Man sieht auf diesen Fotos dann nur, wie Ines V., also die Freundin von Silke Bischoff, die sich dann, also die zweite Geisel in dem Auto, wie die sich aus dem Auto rausstürzt. Sie hat dann auch selber gesagt, dass Silke Bischoff in dem Moment noch zu ihr gesagt hat, geh raus, bring dich in Sicherheit. Sie macht dann die Tür auf und man sieht es auch auf diesen Fotos, wie sie in den Graben fällt. Und dann dort liegen bleibt und dann wird es eigentlich bloß noch als Inferno aus Schüssen beschrieben, bei dem komischerweise die beiden Täter als einzige unverletzt bleiben in diesem Auto. Und auch die Löblich hat, glaube ich, auch nichts abbekommen, soweit ich das gesehen habe. Aber Silke Bischoff ist verstorben bei dem Übergriff. Es wurde auch, so ist es zumindest überliefert worden, nicht final geklärt, wodurch sie letztlich getötet wurde, ob es eine Kugel war von Rösner, die sich vielleicht versehentlich gelöst hat.
Es wurde letztendlich final geklärt. Es wurde ja gesagt tatsächlich, dass halt die Kugel aus Rösners Pistole kam.
Ja,
aber es wurde insofern nicht final geklärt, weil einigen Leuten dann einfach auch die Vorstellungskraft, unter anderem zum Beispiel auch der Mutter, fehlte, dass dort einfach 60 Kugeln aufs Auto, auf die linke Seite des Autos abgefeuert wurden. Und dass ausgerechnet dann nicht eine Kugel davon Silke Bischoff getroffen hat, sondern Rösner, der vor ihr im Auto saß. Also hätten sie gesagt, Degowski oder so, der neben
ihr saß. Das meinte ich
Rösner, damit, der vor ihr saß. Da fehlt vielen, auch mir persönlich, die Vorstellungskraft. Aber das wird wahrscheinlich nie aufgeklärt
werden. So wurde es halt dann der Öffentlichkeit dann preisgegeben. Man hat dann auch im Nachhinein noch gesehen, da war dann ein Staatsanwalt vor Ort, der sich dann mutig, muss man fast schon sagen, der Pressemeute gestellt hat, um das Ganze so ein Stück weit zu rechtfertigen und um Fragen zu beantworten, zumindest oberflächlich erstmal Fragen zu beantworten. Viele konnte er gar nicht beantworten. Und die Presse hat ihm dann auch noch so Vorwürfe gemacht, von wegen, was habt ihr denn jetzt hier noch gemacht? Was sollte denn der Mist? Und er hat sich da so versucht, so ein bisschen da rauszustammeln. Also das wurde dann auch wieder aufgenommen.
Das war auch nochmal ein Punkt, wo mir die Medien echt unsympathisch waren. An dem Punkt, wo dann noch gefragt wurde, hat die Leiche lange Haare, kurze Haare, nur damit sie irgendwie erraten können, wer das Opfer ist. Das war schon absurd. Um mal in dem Zusammenhang gleich mit diesem letzten Angriff würde ich mein Fazit zu diesem Fall vielleicht mal abgeben. Ich finde auch, dass die Zugriffsweise erstmal, also die Art, wie es gemacht wurde, ist für mich auf jeden Fall auch fehlerhaft. Und gerade diese Menge an Schüssen, die da abgegeben wurden. Ich bin zwar immer noch der Meinung, also es ist natürlich gerade aus Polizeisicht, und das hatten wir letztes Mal auch schon angesprochen, dass es immer schwer ist, wirklich die Sicht der Polizei auf bestimmte Fälle zu bekommen und dass das vielleicht nochmal ein ganz anderes Bild ergeben würde. Ich denke mal, der Grund, warum es überhaupt 3 Tage gedauert hat, ist, weil sich einfach nie diese perfekte Situation ergeben hat. Oft standen ja eben auch Menschenmassen um das Auto herum. Hätte es dort auch noch einen Kugelhagel gegeben, wären jedes Mal mehr Opfer zu Schaden gekommen. Ich weiß auch nicht, was man in dem Fall machen würde. Vermutlich wäre es wirklich die klügste Entscheidung, das Auto fahren zu lassen. Aber ich rechne dann damit, dass mindestens eine Geisel nie wieder gesehen wird. Einfach weil die Täter so paranoid wirken, dass sie sich immer eine kleine Rücksicherung bei sich behalten würden. Und wenn es eben nur eine einzelne Person ist. Aber was diesen gesamten Fall angeht, dieses Geiseldrama, ich finde auch, dass es auf jeden Fall auf allen Seiten sehr schockierend ist, wie damit umgegangen wurde, sowohl auf Seiten der Polizei, auf Seiten der Medien und ganz besonders der Täter. Und ich habe ja schon gesagt, dass es Punkte gab, wo ich jetzt gesagt hätte, es war gut, dass an dem Punkt jemand von den Medien da war, weil sie essentiell die Aufgabe des Vermittlers übernommen haben, was eigentlich die Polizei hätte tun sollen. Die Frage, wann hätte die Polizei zugreifen sollen, hätten sie diese Abwärtsspirale bemerken können. Während der gesamten Zeit, als der Bus, mindestens 10, 15 Menschen in dem Bus, als die als Geiseln gehalten wurden, wäre vermutlich der schlechteste Moment gewesen, um überhaupt irgendwas zu machen. Also wann greift man überhaupt ein? Ich denke schon, dass das von allen Seiten ziemlich schwer war, aber ich habe trotzdem, das heißt nicht, dass ich Verständnis dafür habe, aber was ich beobachtet habe, was vielleicht so ein bisschen hier in dem Podcast auch wieder durchgeschimmert ist, so an verschiedenen Situationen und was ich so in Kommentarbereichen gelesen habe zu diesem Fall, zum Beispiel bei der Dokumentation, ist, dass auf unglaubliche Weise durch die Art, wie über diesen Fall berichtet wird, und deswegen habe ich heute versucht, immer so ein bisschen da gegenzusteuern an verschiedenen Stellen, ist, dass sehr, sehr viel mit den Tätern sympathisiert wurde. Und da habe ich zum Beispiel null Verständnis dafür, weil was hier immer untergeht bei diesem Fall oder unterzugehen scheint, ist, dass die Täter letztendlich immer noch die Ursache für alles sind, für absolut alles, was hier passiert. Angefangen bei dem Banküberfall, angefangen bei der Entscheidung, überhaupt Geiseln zu nehmen, weiter mit den Geiseln rumzufahren, dann auf einmal einen ganzen Bus an Geiseln zu nehmen, was ja absolut nicht notwendig gewesen wäre. Und so weiter. Natürlich wollten sie ihr eigenes Leben retten und hatten wahrscheinlich immer wieder diese Hoffnung zu flüchten. Aber auch die Tatsache, dass sich das so lange gezogen hat und dass sich überhaupt so viele Medienvertreter versammeln konnten, ist für mich immer noch Schuld der Täter, weil sie haben nicht gehandelt. Klar, wir haben gesagt, sie haben darauf gewartet, dass die Polizei irgendwas unternimmt. Aber was genau eigentlich? Der Typ hat ja losgeballert, sobald nur annähernd ein Polizist zu sehen war. Es gab keine mobilen Kommunikationsmittel. Absolut, was genau hätte man tun können? Die Täter haben ja nichts gemacht. Sie sind einfach stundenlang mit diesem Bus da stehen geblieben und sie haben einfach nicht wirklich diese Situation genutzt. Man hätte sich dann schon entfernen sollen von diesem Fahrzeug vielleicht. Und irgendein tatsächlicher Polizeivermittler hatte dann noch relativ zeitig am Telefon gesagt, ja, aber wir können sie auch mit Hubschrauber verfolgen und so weiter, all diese Sachen. Also es wurden auf allen Seiten extrem viele Fehler gemacht, aber ich will nur noch mal betonen, für mich sind es immer noch zu mehr als 50% die Täter und nicht irgendjemand anderes, der die Situation genutzt hat.
Absolut. Du hast also ja hätte, ohne die Täter hätte es ja auch einfach keine Toten gegeben. Das ist ja einfach nur ein Fakt. Ja. Da hast du absolut recht. Ob da nun, es ist zwar in der Summe, ich fand das ganz gut, als es jemand als Chronologie des Scheiterns bezeichnet hat. Eigentlich letztendlich ist die Flucht und die Geiselnahme ist gescheitert. Also die Täter sind gescheitert. Der Journalismus ist an dieser Stelle gescheitert und auch die Polizei ist an dieser Stelle gescheitert. Aber was du vorhin eben doch gesagt hast, ist halt dieser Sensationsjournalismus, dass der da so auf die Täter so in den Mittelpunkt gestellt hat und so wie hast du es genannt? So wie wurden sie behandelt?
Naja, fast schon, also ich habe es wahrscheinlich nicht so gesagt, aber sie wurden fast wie Helden behandelt.
Genau. Und das hatte mich immer so ein bisschen an Bonnie und Clyde erinnert, dass sie so hochstilisiert wurden und das dann wieder, was aber so typisch, auch das ist wieder typisch Journalismus, will da jetzt auch nicht zu hart in die Kritik gehen, aber das halt immer wieder, und das ist auch bis heute zu beobachten, deswegen, man hat zwar dann im Nachhinein gesagt, der Journalismus hat sich an diesem Zeitpunkt geändert, es wurden da ja auch dann neue Prinzipien und Grundwerte festgelegt für Journalismus, aber ich finde, da hat sich trotzdem wenig geändert, gerade wenn man so Sachen sieht wie letztes Jahr in München oder dieses Jahr oder jetzt im Dezember in Berlin, dass dann doch immer wieder der Täter in den Mittelpunkt gerückt wird und kaum Rücksicht auf die Opfer gelegt wird oder dass die dort keine Rolle spielen in dieser Berichterstattung. Sie sind einfach namenlos, will ich nicht sagen, aber sie spielen einfach keine Rolle, weil der Täter steht immer im Mittelpunkt, dabei sollten eigentlich die Opfer im Mittelpunkt stehen und deswegen es ist halt schade, dass so letztendlich als Resultat dieses Falls so wenig Nebenbeteiligte dort zur Verantwortung gezogen wurden. Zum Beispiel die verantwortlichen Polizisten, die damals die Löblich festgenommen haben ohne Anweisung oder scheinbar ohne Anweisung, die wurden nicht zur Rechenschaft gezogen und auch die Journalisten teilweise nicht. Die haben ja stattdessen noch dann höhere Positionen oder bessere Positionen bekommen, wie wir ja schon gehört haben. Was nicht zu vergessen ist, und damit schließe ich jetzt mein Fazit ab, ich habe es ja schon gesagt, das wollte ich nur noch erwähnen, dass dann letztendlich natürlich auch die Täter verurteilt wurden. Marion Löblich, die hat 9 Jahre Haftstrafe bekommen, Degowski lebenslänglich und auch Rösner lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Also wie gesagt, ich finde den ganzen Fall absolut absurd. Ich finde es auch so ein Fall, jeder hat schon von diesem Fall gehört, Gladbeck etc., aber wenn man sich das so diese ganze Chronologie der Geschichte so auftut, dann wirkt es einfach surreal und absurd und deswegen ist aber der Fall auch gleichzeitig so faszinierend und deswegen ist auch schön.
Nur kurz zu einer Sache, die du gesagt hast, da müssen wir jetzt auch keine große Diskussion drum spinnen, aber ich denke mal, der Grund, dass so lange nichts unternommen wurde, ist das, was du gerade angesprochen hast. Du hast ja gesagt, du findest es etwas schade, dass nichts gegen gewisse Polizeimaßnahmen oder dass daraus keine Konsequenzen folgten, aber gerade die Angst vor diesen Konsequenzen ist ja vielleicht das, was so lange zu dieser Erstarrung geführt hat. Also ich würde das jetzt gar nicht mal so laut sagen, dass schade, dass die Polizisten dafür keine Folgen hatten, dass sie dies und jenes gemacht hatten, weil genau dieses Denken hat ja vielleicht dazu geführt, dass sie lange Zeit nichts gemacht haben. Aber das ist nur Spekulation, da können wir jetzt nichts zu sagen.
Also was ich nochmal aufgreifen will auf jeden Fall, ist, um auch mal meine persönliche Zusammenfassung da noch loszuwerden. Also den Eindruck, dass man mit den Tätern sympathisiert, den hatte ich persönlich nicht. Also ich denke, man muss unterscheiden, was auf jeden Fall Sache ist, diese Taten, die selbstverständlich natürlich zu 100% von den Tätern ausgingen, die traten etwas in den Hintergrund, ob des Verhaltens der Presse. Man hat dann später auch mehr über das Verhalten der Presse gesprochen gefühlt, als über das Verhalten der Täter. Den Punkt, den würde ich unterstreichen. Aber sympathisiert haben weder wir heute mit den Tätern. Wir haben oft genug auch gesagt, dass es sich dabei um brandgefährliche Psychopathen handelt. Nichts anderes sind diese Menschen und die Morde gehen selbstverständlich auch zu 100% auf das Konto dieser Menschen. Aber die Tatsachen, dass kein Rettungswagen zur Verfügung stand, die Tatsachen, dass oft geschludert und getrödelt wurde, die Tatsachen, dass Entscheidungen getroffen wurden, die nicht autorisiert waren, das sind für mich unumstößliche Fehlverhalten der Polizei und da rücke ich auch nicht davon ab. Für mich sind es einfach Fehlverhalten, die mit Sicherheit nicht zum schnellen Auflösen der Situation beigetragen haben. Und es wurde ja, wie gesagt, auch oft genug von entsprechenden Personen aus den Stellen zugegeben, dass man da so ein bisschen die Vogel-Strauß-Taktik oft angewandt hat, Kopf in den Sand und hoffen, dass es schnell vorbei ist. Und das ist für mich einfach unentschuldbar. Es ist im Nachhinein schwierig, Und da bin ich auch, da bin ich jetzt bei Toni zu sagen, die und die Personen sind schuld, und da jetzt dann noch anzufangen mit Fingerzeig und mit zu sagen, du hast dich hier in dem Fall falsch verhalten, um einfach einen Sündenbock zu haben, den man dann an den Pranger stellen kann, wenn es aber eigentlich ein Kollektivversagen von sowohl der Polizei oder den beteiligten Personen als auch von der Presse war, die in vielen Fällen falsch gehandelt haben, da darf sich niemand davon freisprechen. Und auch ich, muss ich sagen, jetzt noch über 25 Jahre, nachdem das passiert ist, habe mich schlecht gefühlt und fühle mich immer noch schlecht, dass ich mir diese ganzen Sachen angeschaut habe, auch wenn es jetzt schon so lange her ist und auch wenn man dem Ganzen jetzt so einen historischen Hintergrund zusprechen kann und das Ganze vor den Ereignissen mittlerweile fast schon nicht mehr wegzudenken und auch sehr, sehr wichtig ist, um eben diese Diskussion, was dürfen Medien und was dürfen Medien nicht, um die weiterhin auch am Leben zu halten. Aber ich habe mich schlecht gefühlt, als ich mir diese Bilder angeschaut habe. Man fühlt sich einfach schlecht, weil man in die Privatsphäre von Menschen in Extremsituationen eindringt. Und ja auch, das haben wir ja alle drei auch zugegeben, das hat ja eine Faszination, das Ganze. Sowas fasziniert einen, ja, weil das sind Bilder, die man sonst nie zu sehen bekommt. Und es ist ein extrem interessanter Fall. Aber ich denke, jeder sollte sich bewusst machen, was da passiert ist, wie es auch jetzt den Menschen noch geht. Die Mutter von Silke Bischoff hat das Ganze immer noch nicht verwunden. Das wird auch relativ schnell klar, wenn man sich diese Dokumentationen anschaut, bei denen sie zu Wort kommt. Auch Ines V., die das Ganze überlebt hat, die mit dem Auto saß, ist auch immer noch fix und fertig, wenn sie drüber sprechen muss, und hat das Ganze nie verarbeiten können. Und selbst Beteiligte aus Presse und Polizei hatten bei diesen Dokumentationen Tränen in den Augen. Und ich glaube es denen auch. Die haben gesagt, da sind Bilder entstanden, die werden sie ihr Lebtag nicht vergessen. Der Polizist, der Silke Bischoff wiederbelebt hat, hatte Tränen in den Augen, als er gesagt hat, er weiß gar nicht, wie lange er das versucht hat, dieses Mädchen wieder ins Leben zurückzuholen. Und das wird ihn sein Lebtag nicht mehr loslassen, diese Bilder. Und dass dann auch noch jemand kam und zu ihm gesagt hat, irgendwie, was habt ihr denn jetzt angerichtet? Also ich denke, man sollte sich der Schwere dieses Falls bewusst sein. Ich finde es auch gut, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich ermutige auch jeden, sich darüber zu informieren, nicht einfach nur, weil der Fall interessant ist, sondern wie gesagt einfach, weil es eine sehr wichtige Diskussion danach gegeben hat, wie weit dürfen Medien gehen, und weil es auch dazu geführt hat, dass so ein gewisser Ehrenkodex etabliert wurde, was dürfen Medien und was dürfen Medien nicht. Ich denke, die Frage sich zu stellen ist sehr, sehr wichtig, und da sollte jeder für sich mal drüber nachdenken, wenn er sich vielleicht auch das nächste Mal irgendwelche geleakten Bilder von Stars oder sowas im Internet anschaut, ist es eigentlich richtig.
Und auf jeden Fall sollte man die Dokumentation gucken, die wir auch gesehen haben. Die Dokumentation vom WDR findet man auf jeden Fall auch im Internet, und das ist ganz besonders interessant, weil eben all dieses Bildmaterial existiert. Und das ist wirklich spannend. Also ich war extrem gefesselt, als ich das gesehen habe. Und es ist auch sehr gut gemacht und ein gutes Begleitmaterial zu unserem Podcast. Ich denke, fairerweise, weil ich mich vorhin nur so vage darauf bezogen habe, will ich jetzt zum Abschluss mal noch vorlesen, die Kommentare, auf die ich mich bezogen habe, natürlich ohne Namen und so weiter zu nennen. Es geht hier in einer Diskussion mit, und das Traurigste ist, dass die Polizei eine Geisel erschossen hat, traurig Smiley. Und die Antwort darauf ist, und haben es einfach dem Rösner in die Schuhe geschoben. So ein verlogenes Bullenpack. Rösner beteuert vehement seine Unschuld, die junge Silke Bischoff damals erschossen zu haben. Ich glaube ihm. Und der Nächste sagt, sehe ich genauso. Also das ist für mich das Ausmaß an Sympathie mit diesem Täter. Aber ja, das waren schon sehr schöne Abschlussworte. Ich hoffe auch, dass ihr euch, dass natürlich ihr das hier gehört habt, aber eben vielleicht auch mehr noch dazu seht und das wirklich interessantes Bildmaterial zu sehen. Und es wäre ganz speziell in diesem Fall wirklich sehr interessant, eure Meinung dazu zu hören. Wir haben hier so viele verschiedene Diskussionspunkte angerissen, und wenn ihr da selbst eine Meinung dazu habt, dann können wir gern in unserer nächsten Episode auch nochmal ein bisschen Zeit dafür aufwenden.
Wo kann man sich denn da melden?
Mit euch darüber zu reden, und am besten geht ihr da zu Twitter @truecrimeger. Oder auf unsere neue, in unseren neuen Blog auf truecrimegermany.blogspot.de, vermutlich.
Korrekt. Okay. Vermutlich.
Facebook gibt es doch auch, habe ich gehört. Auch
mit True Crime Germany. Und da möchten wir eure Meinung hören. Unbedingt, unbedingt. Ich will im nächsten Podcast auf jeden Fall am Anfang
ein bisschen
darüber reden, mit eurer Meinung. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet, und ja, darauf freue ich mich schon. Ansonsten danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das war ein langes Geiseldrama und ein sehr langer Podcast. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Toni. Und mit dabei waren Christian. Und Dominik.
Auf Wiederhören.
Macht's gut und bewertet uns bei iTunes. Am besten mit 5 Sternen. Danke.
Auf Wiederhören.
kam ja so ganz spontan der Wunsch, zu viel Geld zu kommen oder was?
Ich bin von Haus aus ein Verbrecher, also innerlich, für mich gibt es kein Arbeiten und auch keine Moral und so eine Scherze dann. Nee. Ich will nach vorne kommen, ich will leben und da hängt aber auch mit diese ganze politische Scheiße da zusammen und so. Da müssen wir handeln.